Hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 401 des Nur der FCM Podcasts, die euch heute von Steven präsentiert wird. Einen ganz, ganz herzlichen Dank für deine Unterstützung und auch heute wieder eine Podcast-Patenschaft ohne sonstiges Themenwunsch, was nicht schlimm ist, denn wir haben heute einiges zu besprechen und auch nachzuholen, nachdem wir letzte Woche ja pausiert haben, weil ich im Urlaub war. Und möglicherweise könnte man diese Folge ja unter den Titel Bilbia Blues und Bochum Boom auf Wiedersehen Düsseldorf stellen. Das hat zumindest vorhin eine KI mal ausgeworfen, als ich gefragt habe, wie man diese Sendung nennen kann. Mal gucken, ob wir da nachher auch wirklich landen. Denn wir werden heute kurz rückblicken auf den Heimsieg gegen Bochum, dann die Auswärtsniederlage in Paderborn natürlich besprechen und auf das ganz, ganz wichtige Heimspiel gegen Düsseldorf jetzt dann am nächsten Wochenende vorausschauen. Und ja, haben dann tatsächlich auch ein paar FCM-Neuigkeiten, ein paar abseitige Dinge wieder im sonstiges Bereich und ich bin sehr, sehr gespannt, wo wir da heute landen. Thomas ist auch am Start, ich grüße dich, hallihallo.
Guten Tag.
Guten Tag. Musstest du dich gerade noch entstummen oder so?
Nee, ich habe überlegt, was ich sage.
Okay. Ja, okay. Kann man machen. Wir steigen gleich ein, würde ich sagen, weil wir ja tatsächlich heute zumindest, also mindestens mal ein Thema mehr haben. Und zwar mit den FCM-Neuigkeiten seit der letzten Aufnahme. Und da kann ich, also die neueste Neuigkeit ist, glaube ich, erst 2 Stunden oder so alt, ne? Und das ist der Umstand, dass wir jetzt irgendwie auch einen Kaderplaner beschäftigen, der auf den Namen Bernd Nerich hört beim FCM. Ne? Das ist sozusagen jetzt die große neue News. Und
alles kriegen, ey, ist ja unglaublich.
Wie bitte?
Ich sag, was wir jetzt so alles kriegen, ist ja unglaublich.
Also. Ja, na, ich finde das jetzt erst, also so im luftleeren Raum betrachtet, erstmal überhaupt nicht schlimm und gar nicht verkehrt, dass man da sozusagen einen Kaderplaner holt. Genau. Welche Gedanken hast du denn zu der Personalie? So.
Ich weiß nicht so richtig. Also Bernd Nerich sagt mir noch was als Spieler von Greuther Fürth.
Ja, mir auch. Und ich war ganz schön erschrocken, als ich das Foto sah. Ich mir so dachte, okay.
Von daher ist da jetzt, also das war jetzt so meine Berührungspunkte mit ihm. Das war jetzt Berührungspunkte. Daher kam der mir jetzt bekannt vor. Als ich dann las, dass auch er mal bei Viktoria Berlin beschäftigt war, musste ich irgendwie notgedrungen an die Ende der Nuller und Anfang der Zehner Jahre in diesem Jahrtausend denken. Als wir eine ähnliche Situation hatten, nur damals waren es ein Haufen Cottbusser, die hier aufschlugen. Ja, ich bin gespannt. Also, ich kann jetzt dazu wenig sagen, was wir, glaube ich, alle, was jetzt Bernd Nerich in Sachen Kaderplanung so drauf hat. Von daher lasse ich mich da gerne überraschen und bin gespannt auf das, was da kommt, aber bin da ein wenig vorsichtig mit meinen Emotionen oder möglichen Dingen, die da noch so kommen könnten. Also ich kann da echt nicht viel zu sagen, aber hab so ein bisschen so ein, naja, mal gucken.
Naja, ich habe die Anspielung auf Cottbus ja überhaupt nicht verstanden. Ne? Also musste ich dich ja gerade im Vorgespräch nochmal irgendwie interviewen, was du damit meintest. Aber ja, ich erinnere mich da auch, wie hieß denn der Bursche damals? Detlef Ulrich.
Ja, genau. Genau.
Aber ist das, findest du das vergleichbar? Ja, also ich kann mich tatsächlich, na gut, jetzt ist es, also ich bin halt auch übelst müde, was man mir heute im Laufe des Podcasts wahrscheinlich auch ein paar Mal anmerken wird, aber ich kann mich da gar nicht mehr, ich habe das alles verdrängt irgendwie, also der war dann irgendwann, das war doch diese Saison dann irgendwie auch, wo, ich glaube, Carsten Müller dann irgendwie auch nochmal Trainer war, also das war doch ganz eigenartig und dann war doch Ulrich später selber dann auch nochmal Trainer.
Ja.
War das nicht die Nummer, wo wir dann ja später nur nicht abgestiegen sind wegen der Reform oder so?
Genau.
Irgendwie die Zeit war das, ne?
Das war am Ende dann das war dann die Krönung am Ende.
Ja, alles klar, okay. Na, jetzt nochmal zurück zu Bernd Nerich. Ich habe, also wie gesagt, die Info ist jetzt irgendwie, also glaube so 3 Stunden alt, deswegen seht es uns bitte nach, wenn wir da jetzt nicht in aller gebührenden Tiefe jetzt alle Stationen des Bernd Nerich und alle seine Kompetenzen und Netzwerke hier parat haben. Aber ich habe zumindest mal geguckt, wie sich Bernd Nerich und Per Jäkel bei Viktoria Berlin überschnitten haben. Und da was ganz Interessantes rausgefunden, wenn das hier hinten stimmt, was mir Perplexity hier ausgeworfen hat, dann haben die sich mehr oder weniger, als zumindest im Funktionärsbereich, ein bisschen die Klinke in die Hand gegeben. Ich lese das mal vor. Also Per Jeckel war seit 2018 beim FC Viktoria 1889 Berlin involviert, zunächst als Berater und Aufsichtsratsvorsitzender, ab März 2021 als Geschäftsführer bis Mai 2023. So, das wussten wir schon. Bernd Nerich kam 2020 als Spieler, wurde ab 2022/23 Co-Trainer und Teammanager und stieg im Mai 2023 zum Sportdirektor auf, wo er bis Sommer 24 blieb. Also wenn ich das hier richtig doll ernst nehme, dann war sozusagen Bernd Nerich vermutlich unter Per Jeckel einen Monat Sportdirektor bei Viktoria Berlin. So, und ist dann, naja, war dann ja, wie gesagt, da bis 2024 und ansonsten kennen die sich halt eben aus dem Verein, weil er da noch eine andere Rolle hatte. Ja, muss man gucken. Und offensichtlich, also weiß jetzt hier nicht, aber war Viktoria Berlin auch seine letzte Station? Bis dato letzte Station, also so ist es zumindest hier in der Pressemitteilung, kann man das vorauslesen. Also hier steht noch drin, im Anschluss an seine aktive Karriere übernahm der heute 39-Jährige auch neben dem Platz bei Viktoria Berlin Verantwortung, erst als Co-Trainer, später als Sportdirektor. Genau, und ist dann jetzt wahrscheinlich, ja, seit Sommer 2024 ein bisschen auf der Suche gewesen, was er machen kann und ist jetzt eben bei uns gelandet. Ja, also auf jeden Fall interessant. Auf jeden Fall interessant. Ich bin da nicht ganz, also ich höre bei dir so ein bisschen Skepsis raus, so, oder
Nee,
leichte.
nee, nee, nee.
Nee?
Mich erinnert das einfach damals so ein bisschen so an diese, das ist ja, na, was heißt Skepsis? Das sind ja so genau die Dinge, vor denen ich grundsätzlich eigentlich immer Angst habe.
Hm.
Wenn dann Leute kommen, und dann erstmal so Vertraute aus ihrem bekannten Umfeld irgendwie holen,
Hm.
das geht mir schon wieder, wie gesagt, das ist nur ein Gefühl, ja. Das muss ja alles nicht so kommen. Wenn es nicht so kommt, umso schöner, ja. Aber ich habe wieder den Eindruck, oder nee, was heißt wieder? Ich habe den Eindruck, es ist wieder so, wie wir vor Otmar Schork waren und wie wir vor Mario Kainic waren und oder
Spannend,
im Laufe
okay.
Mario Kainic. Und das ist so, also wir holen wieder Leute, die sich kennen irgendwie. Und das ist so das, wo ich mir wieder so ein bisschen Sorgen mache, dass wir es wieder nicht schaffen oder wieder nicht geschafft haben in den letzten 3, 4 Jahren eben dahin zu kommen, dass wir uns wieder eben etwas personenunabhängiger aufstellen. Das ist jetzt wieder, ich habe so den Eindruck,
Verstehe.
da kommt jemand und der bedient sich jetzt aus dem Netzwerk, was er hat. So, und das ist eigentlich so das, weil meine Sorge ist dann, was ist dann, wenn derjenige, der dieses Netzwerk mehr oder weniger in der Hand hat, wenn der dann weg ist, was ist dann? Ja, bricht dann das ganze Netzwerk bei uns auch zusammen oder haben wir dann Strukturen, die, und das ist einfach so ein bisschen so ein Gefühl, was ich da jetzt habe, was mir da so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet.
Ja, das stärkt, okay, das verstehe, also verstehe ich es besser. Ich habe jetzt erstmal, also, und ja, du hast recht, das kann man durchaus so lesen. Ich habe erstmal im ersten Moment so gedacht, naja, das ist ja eigentlich erstmal gar nicht so ungewöhnlich, dass wenn du irgendwo hinkommst und was Neues, was aufbauen sollst oder was übernehmen sollst, so auch als Führungskraft, was ja Per Jeckel irgendwie ist, dass du dann Leute dazu holst, mit denen du schon mal gearbeitet hast. Das finde ich jetzt grundsätzlich erstmal nicht unbedingt. Das muss nicht Schlechtes sein. So, das kann
Nee, muss
so.
es ja auch nicht. Ich sage, das ist ja ein Gefühl, was ich einfach habe. Es
Ja,
kann natürlich auch
klar.
ganz anders laufen, aber es ist
Ja,
halt,
klar.
das, was so in den letzten Jahren halt auch bei uns schon mal passiert ist.
Genau.
Und da bin ich persönlich einfach ein bisschen vorsichtiger.
Genau, ja, und das Argument, also was ich aber interessant finde, ist das Argument, und das stimmt, dieses personenunabhängiger machen, das ist richtig. Da habe ich nicht drüber nachgedacht, aber das ist natürlich so. Man könnte auch in einer Welt leben, in der man sozusagen jetzt einen Sportdirektor verpflichtet hat und in der es dann sozusagen nochmal Suchbewegungen gibt für die Rolle des Kaderplaners. Und dann, genau, baut sozusagen die Vereinsführung ein Team zusammen, was im sportlichen Bereich da die Geschicke lenken soll. Hier liest es sich jetzt oder wirkt es ein wenig so, als wäre das so, dass sozusagen der Per Jeckel jemanden dazu holt, mit dem er schon mal gearbeitet hat. Wie gesagt, das muss nicht schlecht sein, aber ist eben ein anderer Ansatz, als zu sagen,
Darum geht's
naja,
mir. Ja.
genau. Und das finde ich interessant, als Punkt total interessant. Also, ne, als die Vereinsführung stellt jetzt sozusagen die Strukturen auf. Aber ja, da muss man dann tatsächlich schauen. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, dass es vermutlich wieder Kritik hagelt. Und so ein bisschen in die Richtung habe ich ja letzte Woche auch argumentiert, so nach dem Motto, naja, okay, Bernd Nerich kommt jetzt im Prinzip aus der Oberliga, Regionalliga, Oberliga, Dritte Liga, wie auch immer, aus dem Feld. Ist das sozusagen die 1A-Lösung dann für den FCM, hoffentlich auch nächste Saison in Liga 2? Also das ist sozusagen wieder so meine kleine Skepsis ein bisschen, wo du mir letzte Woche aber ganz gut auch den Zahn gezogen hast. Und deswegen würde ich jetzt erstmal sagen, lass die mal arbeiten jetzt erstmal. Wir werden es ja an den, Naja, Ergebnissen, die das dann zeitigt, werden wir es ja sehen. Ne? Also wenn wir nächste Saison ein schlagkräftige Mannschaft auf den Rasen bekommen, dann haben die beiden einen guten Job gemacht, würde ich sagen. Und das liegt in der Zukunft. Das kann man jetzt im Moment noch gar nicht sagen.
Ja, da muss man, also da hängt, glaube ich, auch viel daran, wo, welche Liga bist du jetzt
Ja,
dann nächste
klar.
Saison?
Klar.
Und dann eben kommt es dann halt auch darauf an, was passiert dann im Sommer, ja. Also ich denke schon, dass wir vor einem doch etwas größeren Umbruch stehen könnten im Sommer und
Ja.
da wird dann interessant, was dann passiert, ja, genau.
Genau. Naja, und was der Bernd Nerich ja auch tun soll, ist sozusagen den weiteren Aufbau eines strukturierten und zukunftsorientierten Scoutings machen. Und das wäre ja wieder so die Komponente, vielleicht die Komponente der Personenunabhängigkeit, wenn man dann eben möglicherweise auch datengetrieben dann halt so ein, also zumindest auf der Spielerseite so ein Scouting aufbaut, dass du jetzt keine Person brauchst mit einem Netzwerk, sondern dass du da einfach sozusagen einfach die guten Talente, wie das viele, viele andere Mannschaften ja auch gut hinbekommen, einfach findest, weil du halt ein gutes System und gute Strukturen da hast. So, das wäre ja schon mal ein Schritt in diese Richtung. Aber mal gucken. Ist auf jeden Fall, also wir werden durch die Bank aber jünger in dem Bereich. Ne? Also ich meine, Per Jäkel und Bernd Nerich, die sind ja ganz grob so eine Kategorie. Also das ist zumindest eine Sache, die ja auch nicht schlecht sein muss. Ich bin gespannt. Ich bin einfach gespannt.
Ja,
Genau.
naja, gespannt sind wir, glaube ich, alle und hoffen natürlich auch alle, dass das in eine Richtung geht, mit der wir alle zufrieden sein können. Und da bin ich auch der Meinung, da muss man jetzt einfach auch mal so fair sein und dann den Sommer und den Winter auch einfach mal abwarten, der
Genau.
kommenden Saison.
Genau.
Und dann kann man, glaube ich, das erste Mal so ein kleines Fazit ziehen, wo
Genau.
es dann hingeht. Also vielleicht auch im Sommer schon dann mit einer Trainerentscheidung, wer weiß, auch wenn jetzt Ekel gesagt hat, dass das die Trainer erstmal bleiben. Für mich ist das noch nicht in Stein gemeißelt, weil da muss man eben im Sommer auch schon gucken. Da kommen wir gleich noch mal ein bisschen detaillierter drauf, was mir da so ein bisschen aufgefallen ist. Jetzt mal im Zuge der Rückrunde bis jetzt. Und
Okay.
da muss man einfach mal gucken, wie man sich dann im Sommer aufstellt. Und deswegen bin ich jetzt auch mit meiner Skepsis, die ich da habe, auch erstmal noch ein bisschen defensiver. Also mit, was heißt Skepsis, aber mit den Sachen, die ich da jetzt angesprochen habe. Mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und es muss ja nicht schlecht sein, dass man sich da kennt. Ja, wenn man schon mal zusammengearbeitet hat, das muss ja auch nicht zwingend nur Nachteile haben. Ja, das kann ja auch Vorteile haben.
Ja, absolut.
Man weiß vielleicht, wie man tickt. Man hat vielleicht auch eine gleiche Idee von Fußball. All so eine Dinge, das kann ja auch positiv sein. Von daher bin ich da auch erstmal gespannt, was da kommt.
Genau. Dann nächste News, nächste Nachricht, die ich zumindest hier aufgeschrieben habe, ist, dass wir jetzt einen neuen Zweitliga-Rekordtorschützen beim FCM haben. Und das ist angeblich Barış Artık. Bist du da auch drüber gestolpert? Ich bin hier ein bisschen vorsichtig, weil ich auch bei der Anzahl der Zweitligatreffer unterschiedliche Angaben gefunden habe. Aber angeblich ist das eine Nachricht wert.
Ja, ist er auch. Ich glaube, wo er das letzte Mal getroffen hat,
Bochum,
hat
Bochum.
er, ja, genau, hat er sich diesen Titel geholt, ja, genau.
Ja, und hat jetzt entweder 22 oder 24 Zweitligatreffer. Also da waren die Quellen uneins. Aber auf jeden Fall hat er jetzt die meisten für den Club in der zweiten Liga. Und da muss ich, also, ne, damit hat er sich einfach aktuell auch erstmal in die Geschichtsbücher eingetragen. Ist ja auch lange genug schon da. Aber ist auch ein schöner Erfolg für Barış. Und ich finde das irgendwie selten. Am Ende des Tages ist es eine Randnotiz, aber ist irgendwie auch schön. Zeigt ja auch den Stellenwert. Genau. Das waren meine zwei. Nerich und Artig Neuigkeiten. Hast du noch irgendwas Berichtenswertes aus dem FCM-Universum an dieser Stelle?
Naja, am 30.04. kam jetzt eine Mail, dass am 30.04.
Stimmt.
eine Infoveranstaltung stattfinden wird. Also wer Zeit hat und hingehen will, auf jeden Fall hingehen. Die beiden letzten fand ich persönlich so vom Information, also die letzte jetzt so fand ich ja, da war jetzt die 45-minütige Rechtfertigungsorgie von Ottmar Schork so ein bisschen für mich so ein bisschen deplatziert, aber grundsätzlich finde ich, ist das eine schöne Sache, die der FCM dann zweimal im Jahr. Und also wer da Zeit hat und da Bock drauf hat, auf jeden Fall hingehen. Das ist sicherlich nicht uninteressant, wenn Martin Geisler da sich auch zum finanziellen und auch zu Infrastrukturdingen, die da jetzt einfach passieren, das wissen wir ja alle, wie da der Stand ist. Das ist schon, glaube ich, nicht uninteressant und kann man sich auch mal geben. Also ich fand die beiden Veranstaltungen, wie gesagt, da sehr gut und ich glaube, das wird der FCM da so auch in der Art und Weise gut weitermachen.
Ja, ich erwäge das auch sehr stark, mich da blicken zu lassen. Habe es jetzt hier auf jeden Fall auch schon mal in den Familienkalender eingetragen und das ist ja eine
Freitag.
Inf nee, das ist ein Donnerstag. Aber das ist ein Donnerstag vor einem Feiertag und deswegen für mich
Donnerstag,
wahrscheinlich
Donnerstag, stimmt, Donnerstag, ja.
Wahrscheinlich machbar. Ich wollte jetzt bloß noch mal kurz gucken, wieso ist denn das jetzt hier nicht mehr in meiner komischen Mailliste? Was ist denn hier schon wieder los?
Stimmt, Freitag ist der erste, ja, stimmt.
Aldi Waldi, wo ist das denn? Das war eine EV-Einladung, ne? Die kam vom EV.
Ja, klar.
Das wollte ich mir nochmal angucken. Nee, ich hab diese Mail nicht mehr. Das ist ja verrückt.
Das ist ja unglaublich. Tja.
Ja, ist komisch, finde ich jetzt hier
Das
nicht.
geht
Nee,
so
aber
nicht.
wollte aber sagen, ich finde das aus, also ich finde das ausgesprochen gut. Das scheint ja jetzt wirklich eine Regelmäßigkeit zu haben, diese Informationsveranstaltung anzubieten und großes Lob an den FCM, dieses Format überhaupt zu machen. Finde ich wichtig und richtig und
Ja, finde
gut.
ich auch. Das ist auch gut. Also, ich
Und weißt du, warum das Kacke ist, dass ich die Mail nicht mehr habe? Weil ich mich da anmelden muss. Man muss sich dort da anmelden, oder?
ja, muss nein. Also ich habe mich da letztes Mal auch nicht angemeldet und bin hingegangen. Das ist einfach, ich glaube, das ist diese Anmeldung ist wahrscheinlich dafür, dass sie ungefähr wissen, wie viele Leute kommen. Ich glaube, also ich habe mich letztes Mal auch nicht angemeldet und bin auch hingegangen. Also,
Ich finde dich doch noch, du Asia. Ich finde diese Mail bestimmt wieder irgendwann. Wann kam die denn? Weißt du noch, wann die kam? Übers Wochenende? Nee,
die
ne?
kam am 10. April, also ich habe sie bekommen am 10. April um 12:43 Uhr.
10. April ist ja letzte Woche. Ja. Hier ist er. Tada! Ich wusste, dass ich die finde. Ich habe einfach zu viele Mails. E-Mail bewegen in den Posteingang möchte ich die jetzt bitte bewegen, damit ich die nicht wieder verliere.
Ja, hier steht ja für eine bessere Planung der Veranstaltung. Also ich glaube, da geht es einfach darum, dass der FCM weiß, wie viele Leute da ungefähr kommen.
Ja, alles
Weil
klar.
ich hatte das letzte Mal vergessen, mich dazu und bin dann trotzdem,
Ja,
hat mich auch reingelassen. Also,
siehst du, da unterscheiden wir uns. Ich hätte das nicht, ich wäre da gar nicht jetzt hingefahren, ich Trottel. Aber gut zu wissen, dass das dann auch geht. Aber jetzt kann ich mich ja hier auch ordnungsgemäß anmelden und dann wäre gut. Ist gut. Ja, aber also ein großer Daumen hoch, ich finde das klasse. Das ist wichtig.
ja, und wie gesagt, ich fand die Veranstaltung auch im Kern auch beide gut. Also
Ja, cool. Fein. Nee, stimmt, das hatte ich unterschlagen. Danke, dass du das noch angebracht hast hier. Gut, dann haben wir aber das Segment hier erfolgreich absolviert, können wir einen Haken dran machen und rutschen mal auf die U23. Eigentlich ja, naja, eher nur so ein Berichtspunkt, jetzt aber mit einem besonderen Dreh, den ich sehr cool finde. Und zwar hat die U23 jetzt am 29. Spieltag gegen Meuselwitz gewonnen. Das ist jetzt eigentlich keine Nachricht wert. Es war allerdings der erste Heimsieg 2026. Was aber eine Nachricht wert ist, ist, dass Tjaak Möbius, eigentlich U17 Stammkeeper und U17
19.
Nationaltorhüter, U19 Stammkeeper, der ist 17,
19.
so rum ist es richtig. Genau. Sein Debüt gegeben hat in der Regionalliga Nordost und das freut mich einfach. So, hat ja kürzlich seinen Profivertrag hier bei uns verlängert und auch internationale Erfahrung gesammelt. Und ich finde es klasse, dass er jetzt, ich bin nicht ganz sicher, ich glaube, das ging nicht anders, aber zumindest hat er jetzt Regionalliga gespielt mit seinen 17 Jahren und finde es gut. Also man kann sozusagen diese Situation ja so interpretieren, dass der Verein da versucht, dann eben da jemanden auch so Stück für Stück ein bisschen aufzubauen und ihm die Entwicklungsmöglichkeiten zu geben. Und ich finde das geil.
Du, ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Also ich persönlich würde mir wünschen, dass man ihn jetzt, die U23 kann nicht mehr absteigen. Das ist, dafür sind zu viele Punkte. Für die U19 geht es um nichts.
Ja, das stimmt.
Lass den spielen.
Genau.
Lass den Jungen in der zweiten spielen. Dafür ist doch die zweite mal irgendwann gemacht worden.
Genau.
Genau dafür, um Spieler aus dem Jugendbereich in den Seniorenbereich ranzuführen. Und die Saison ist fast vorbei. Lass doch den Jungen dann die 5 Spiele noch machen.
Naja, klar, und vor allem, weißt du, das Ding
Aber
ist.
gleich im Seniorenbereich reinschnuppern, ist doch super. Besser geht's doch gar nicht.
Ja, na klar, und vor allem der Bursche ist 17 und scheint ja wirklich eine ganz gute Entwicklung zu nehmen. Und wir haben am Wochenende gegen eine Mannschaft gespielt, da stand ein 19-Jähriger im Tor. So. Was ich damit sagen will, ist, gib dem mal noch 2 Jahre Entwicklungszeit und warum können wir dann nicht auch eine Mannschaft sein, die mit einem 19-jährigen Keeper in der zweiten Liga spielt? So, weißt
Ja,
du?
du?
Also.
Also, wie gesagt, ich bin auch der Meinung, wie gesagt, U19 ist, ja, diese komische Nebenrunde da, also ohne das jetzt irgendwie abwerten zu wollen, aber ich glaube, wenn du jetzt die Möglichkeit hast, ihn auch in der U23 spielen zu lassen, mach es. Mach es. Man hat ihm ja einen langfristigen Vertrag gegeben, das scheint ja dann auch so zu sein, dass man durchaus mit ihm auch was vorhat. So, und dann ran. Lass ihn in der U23 spielen. Wenn er da jetzt die Fehler macht und daraus lernt, besser geht's doch gar nicht. Dafür ist doch die
Absolut.
U23 auch ursprünglich mal gedacht gewesen. Und nicht um da die Robert Leipertz und Guinhos und Marusic und wie sie alle heißen, dieser Welt dort spielen zu lassen, sondern um genau solche Spieler dann dort spielen zu
Richtig.
lassen. Also reinstecken da, spielen lassen. Wenn er Fehler macht, scheiß drauf, dann ist es so. Daraus soll er ja lernen. So, also.
Richtig, genau. Ganz genau. Das wäre jetzt eigentlich der Weg, ja. Richtig. Und wie du sagst, also für die U19, ich habe jetzt gerade nochmal geguckt, was passiert denn eigentlich nach der Hauptrunde? Gar nichts ist die Antwort. So. Also zumindest bei Liga B, Liga A ist da was anderes, aber genau. Und ja, also genau, was du sagst, unterstreiche ich alles voll. Mach das bitte, lieber FCM. Genau. Aber wie gesagt, also ich habe mich da einfach drüber gefreut. So. Und jetzt spielen die spielt die U23 auswärts bei der VSG Altklinike am 18.04. Und ich habe gelernt, also Altklinike ist doch irgendwie so Berlin so, ne? Berliner
Die
Raum.
Klinik ist Berliner Raum, ja.
Weißt du, wo die weißt du, wo die ihre Heimspiele spielen?
Ich hätte jetzt gesagt, im Jahnsportpark, aber der wird ja gerade abgerissen.
Nee, die spielen in Fürstenwalde.
Nee, da
Na
kannst du
doch.
hin, das ist doch bei dir gleich um die Ecke.
Na, Fürstenwalde ist ein Stück weg. Das ist ein ganzes Stück weg.
Ja,
Also
ja.
Luckenwalde und Ludwigsfelde sind hier bei mir.
Luckenwalde war das. Ich hatte es jetzt verwechselt, auf jeden Fall.
Fürstenwalde, Fürstenwalde-Spree ist ein Stück, also ist schon eine Ecke. Da ist schon eine Ecke. Da waren wir
Achso,
neulich,
okay, dann war
da
das,
waren wir
dann war es
neulich
Luckenwalde.
mal, da waren wir neulich mal, weil da gibt es so ein Spaßbad mit ganz vielen Wasserrutschen und ich bin ja ein großer Freund der Wasserrutsche und habe mir auserbeten, dass wir da mal hinfahren. Aber da fährst du halt von hier aus, ah ja, mit muss eine Stunde, wenn das reicht.
So, okay.
Ja. Nee, aber war ich erstaunt, also dass die da, also ich weiß jetzt auch nicht warum, hatte jetzt auch keine Lust, das nachzurecherchieren, aber vielleicht, was weiß ich, Ausweichstadion, ach, keine Ahnung. Aber hat mich jedenfalls auch erstaunt. Dann können wir noch gucken, wo wir gerade beim Nachwuchs sind. Die U19 gewann 6:3 beim JFV Lübeck. Ist jetzt Tabellenführer in der Achtergruppe, kann sich dafür aber wahrscheinlich nur einen Keks kaufen. Punktgleich mit Bielefeld. Die U17 hatte ja jetzt so einen kleinen Dip, ne? Die haben ja zwei Spiele verloren, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf hatte. Und haben aber jetzt gegen Hannover 96 1-1 gespielt. Sind ja auch bereits für die Ausscheidungsspiele dann, Deutsche Meisterschaft qualifiziert. Ja, und bei den Frauen geht es jetzt dahin. Also ich glaube, da kann man jetzt auch einen Haken an die Saison machen. Die haben jetzt bei Hertha BSC 1:3 verloren. Und Nele Abraham war die Torschützin dort. Und jetzt aber, ich hoffe, das ist hier korrekt, 8 Punkte Rückstand auf den Tabellenführer. Das Thema ist dann durch. Nach unten wird auch nichts mehr passieren, aber dann kann man da jetzt schon mal so ein bisschen auf die neue Saison fokussieren. Gut, das waren sozusagen die Statistikkategorien noch und jetzt könnten wir zumindest in der gebotenen Kürze, weil ich vermute, dass wir es jetzt nicht super ausführlich machen, nochmal auf Bochum kommen, oder? Auf
Ja, brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so groß drauf gucken. Ja.
das
War ein gutes
Bochum-Heimspiel.
Spiel.
Ja, stark. Ja.
Also die erste Halbzeit war richtig gut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Da früh in Führung gegangen, dann das Spiel kontrolliert. Immer wieder auch Nadelstiche gesetzt, nach hinten, hinten wenig zugelassen. Gut, das hat man natürlich auch gegen Paderborn dann gesehen, dass dann vielleicht auch eine Qualitätsfrage von Bochum war, aber das ist egal. Du hast gegen, also der erste Halbzeit wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hast dann auch das 2:0 noch vor der Halbzeit gemacht. Dann kamen diese obligatorischen 25 Minuten nach der Halbzeit, wo wir dann wieder einen Freischuss mal gemacht haben. Dann auch wieder völlig unnötig eigentlich das 2:1 kassieren, weil Mathiesen sich da viel zu einfach wieder düpieren lässt da von Hofmann. Dann schwimmst du ein bisschen und machst dann aber, wie heißt es so schön, genau zum richtigen Zeitpunkt das 3:1, ja, und dann legt ihr Bochum wunderbar das 4:1 auf, was
Ja.
Schukowski dann super nutzt.
Ja.
Ja, dann war das auch in der Höhe ein völlig verdienter Sieg für den FCM. Also da
Ja.
brauchen wir gar nicht drüber reden. Das war gegen Bochum wirklich, bis auf diese 25 Minuten nach der Halbzeit war das ein richtig gutes Spiel vom FCM.
Ja, das unterschreibe ich dir so ganz genau. Also ich war im Stadion, ich habe es live sehen dürfen im HKS, was mal wieder sehr, sehr schön war. Ja, was mir aus dem Spiel noch so im Kopf blieb, sind so drei Sachen. Also zum einen fand ich es total, also während wir das Spiel schauten, ich war mit meinem Bruder im Stadion, fiel mir halt auf, dass auffallend oft Markus Mathiesen mit dem Spielaufbau betraut wurde und ich mich dann irgendwann fiel mir das so stark auf, dass ich mich anfing zu fragen, ob Bochum das absichtlich macht. Und das erzählte ich dann meinem Bruder und in dem Moment legt der Mathiesen zum zweiten Mal ein Tor auf. Also beim ersten Mal spielt er den Ball ja auf Bockhorn irgendwie
Genau, ja.
aus der Tiefe, der dann die Flanke macht. Und beim
Ja.
zweiten Mal geht der Ball ja dann auf Artig und da möchte ich bitte hier nochmal ganz kurz innehalten und dieses Tor von Barış Artig feiern, was ich überragend fand.
Ja, das war geil.
Das war einfach wunderschön. Also wenn ich mir ein Tor malen müsste, würde ich vermutlich so eins malen. So. Und großartig gemacht war ja dann eben auch das Rekordtor. Das war die zweite Sache, die mir aufgefallen ist. Und die dritte habe ich jetzt vergessen. Warte mal. Mathiesen, Artig. Was war eine dritte? Ach, na klar. Matthäus Schukowski macht einen einfachen nicht. Und dann aber also diese zwei Dinge halt einfach auch geil, so auch einmal schön von Artig da bedient. Also ja, war ein tolles Spiel, war schön, hat einfach gut getan, da mal wieder im Stadion einen Sieg zu sehen. Und das war, glaube ich, der erste Heimsieg seit dem 14. Spieltag, wenn ich das richtig im Kopf
Ja, es
habe.
war schon ein bisschen her.
Stimmt,
Naja.
steht der hier auch. Das habe ich vorhin tatsächlich nochmal nachgeguckt und Alter, das ist schon etwas länger her, auf jeden Fall. Richtig. Genau, ja, und ich glaube, mehr muss man dazu auch nicht sagen. Fandest du, also dieses Tor von Hoffmann, ich fand das eigentlich stark gemacht. Das war ja direkt sozusagen vor meinen Augen. Und
Ja,
ich habe dann, ich,
ja.
also ich habe so gedacht, in dem Moment, in dem der Hoffmann den Ball kriegt, ist das Thema eigentlich durch. So, der
Ja,
passt da
der
vielleicht nicht
darf er.
passieren. So, weißt du, also der darf den Ball gar nicht kriegen.
Ja, aber auch da kann ich von einem Verteidiger erwarten, dass ich da konsequenter dran bin und mich nicht mit einer ganz lumpigen Körpertäuschung, wo Hofmann mit dem Rücken zu ihm antäuscht, dass er sich links wegdreht, da so drauf reinfalle, dass ich so einen riesen Schritt mache und dann in die rechte Seite halt komplett freigebe. Da kann ich von einem Zweitliga-Verteidiger, glaube ich, ein bisschen mehr Konsequenz in so einem Zweikampf erwarten. Also das war nicht gut.
Ja. Naja, und wie gesagt, das schepperte direkt vor unseren Augen, ja. Und dann teile ich auch deine Einschätzung, habe auch so gedacht, puh, fuck, jetzt müssen wir bitte ein drittes Tor machen. So, damit es jetzt hier nicht in die Binsen geht. Aber ist ja dann am Ende alles gut gegangen und ja, konnte man schön feiern. Ich hoffe, dass die Mannschaft da jetzt beim nächsten Heimspiel direkt auch dran anknüpfen kann. Aber das ist ja dann sozusagen ein neues Segment, was wir erst später aufmachen können. Dann lass uns das bei Bochum belassen und dann an der Stelle und dann kommen wir zum SC Paderborn mit der Bilbia-Show.
Ja,
Stark. Wobei
das war
ich
schon,
ja,
ja.
das war schon ganz geil. Ich will einfach nur eine Sache sagen, weil ich das nachher wieder vergessen habe und nämlich hinten anfangen beim vierten Tor und hätte gerne von dir eine Erklärung dafür, wie man einen Spieler, der in dem Spiel schon dreimal getroffen hat, einfach nicht angreift. Also das Tor, was der macht, das 4-3, ohne jede Frage, geile Hütte, ja, schickes
Aber das ist
Tor.
genau die Frage, die ich mir auch stelle.
Aber warum, Alter, also weißt du, der hat nämlich dreimal einen eingeschenkt in dem Spiel und kriegt den Ball und kann vollkommen unbehelligt mit viel Raum aufs Tor gucken, ja, und dass er den dann halt auch, also dass so ein Spieler in so einem Spiel, wo alles funktioniert, das Ding dann auch so trifft, also dass
Ja,
du den da reinnagelst, gut, okay.
das ist dann fast erwartbar, ja.
Ja, aber
Also,
warum zum Teufel kann der da so frei abschließen? Es ist mir
ja.
ein Rätsel, wirklich.
Wir können ja gerne mit dem 4-3 anfangen, wenn du willst. Also,
Gerne, ja, können wir machen.
ja, dann
Ach so,
mach mal Freigabe
ich
hier.
musste hier wieder. Mir wurde übrigens aus zuverlässigen Quellen mit, also zugetragen, dass das nur so halb interessant ist für die Hörerinnen und Hörer, wenn wir uns das jetzt hier angucken. Warte mal,
Ja.
Host-Werkzeuge für alle. Freigabe? Nee. Wer kann freigeben? Alle.
Du. Achso.
Gut, gucken wir, ob es jetzt geht. Müsste gehen.
Ja, funktioniert. Funktioniert.
Funktioniert.
So, erlauben. Ja, wollen wir mit 4-3 anfangen?
Können wir machen. Und ich wollte noch ganz kurz, bevor du dann loslegst, sagen, dass ich diese Situation mit dem 4-3 umso ärgerlicher fand, als ich nämlich irgendwie dann so dachte, na, wenn du in Paderborn drei Tore machst, dann müsstest du ja mindestens auch einen Punkt mitnehmen. So, und
Ja, nicht nur in Paderborn, überall, wenn du überall 3 Tore machst,
ja,
sollte es
na
eigentlich.
klar, ja, na klar. Also, dann
Natürlich schon
kassierst du so ein
davor.
Tor. So ein Tor. Das ärgert mich. So, hier kommt, ja, da reden wir auch gleich noch drüber, aber lass uns gerne mit dem 4-3
Das klingt ja Ulrich ohne anzutreffen, ey, so eine Scheiße.
beginnen. Ja.
Oh.
Na, das hat mich für den
So.
Jungen super gefreut, muss ich
Ja,
ehrlich
aber ich sag dir gleich, warum ich mich darüber ärgere, ein Stück weit.
sagen. Da bin ich sehr gespannt. Da bin ich jetzt wirklich gespannt. Wie kann man sich denn über ein Tor von Laurin Ulrich ärgern?
Ja, pass auf, bis das jetzt hier losgeht, das kann ich dir sagen.
Ja,
Weil
sag
meine
mal.
Hoffnung, weil das so ein bisschen noch meine Hoffnung war, dass der VfB Stuttgart im Sommer sagt, wenn wir die Klasse
Ach
halten,
so.
nee,
Ja.
wir lassen den noch ein Jahr bei euch, dass der sich weiterentwickeln kann, weil es funktioniert ja ganz gut, er spielt in Magdeburg viel und er soll sich bei euch. Aber wenn der Laurin Ulrich jetzt auch noch anfängt, Tore zu schießen,
Naja, guter Punkt, ja.
dann wird er ja dann für den VfB dahingehend interessant, dass die vielleicht sagen, nein, dann leihen wir ihn nächstes Jahr in die erste Liga aus. Deswegen habe ich mich. So sehr ich mich für ihn gefreut habe, dann im Nachhinein habe ich mir so, ach, Mensch,
Verstehe.
jetzt fängt der Bengel auch noch an, Tore zu schießen, Mann, das gibt's doch gar nicht.
Naja, du denkst da schon weiter, das finde ich angenehm. Damit kann ich arbeiten. Aber ja, okay. Gut, jetzt sind wir hier im Film, glaube ich, für das 4-3, oder?
Ja, jetzt kommt gleich das 4-3, ja.
Das war der,
Ja.
also nochmal diesen schlitzohrigen Freistoß von Barisch, das wäre auch ein Tor des Jahres gewesen, aber gut.
So. Jetzt geht's los. Also,
Am
boah.
Mittelkreis für den SC
Ja.
Paderborn mit dem Ball.
Ja, also, ich muss mal sagen, ich finde, das Aufteilung passt eigentlich, wobei ich sagen muss, mir sind die beiden hier schon wieder viel zu frei.
Das sind die
Da
beiden
fehlt mir,
Spieler, die auf der 6. Nee, ach,
das
warte
ist
mal.
Bilbia, das
Ah,
sind
das sind
Bilbia
Offensive, ja, genau.
und das müsste Marino sein, glaube ich.
Kann sein, ja.
Genau. So, und dann, ja, lass einfach mal laufen und dann, also
So.
wer das jetzt mitgucken möchte und dann halt, ja, ich versuche das mal ein bisschen transparent zu machen, dass das für die Hörer auch ein bisschen interessanter wird. Ist die Sportschau-Zusammenfassung auf YouTube. Wir sind jetzt bei 4 Minuten 59. So, wir lassen jetzt einfach mal laufen und ich sage dann Stopp und sage dann auch die Zeit nochmal dazu. So, hier
Wir
geht's
können
jetzt
ja auch ein
los.
bisschen
Also,
beschreiben, was wir sehen, dann ist das vielleicht auch für die, die es
genau.
jetzt nicht sehen,
Genau,
auch.
jetzt sind wir bei 5 Minuten 02 für die, die es jetzt mitgucken. Und ich habe jetzt einfach mal gestoppt. Also grundsätzlich ist ja, was hier auffällt, ist zu weit weg.
Ja,
Ja,
das ist Knacker, ja.
Gnacker einfach ein bisschen zu hoch für meinen Geschmack. So, und dann hast du hier die Situation. Ich weiß nicht, wer das hier ist. Das sehe ich jetzt nicht. Das müsste Marino sein und das hier ist, glaube ich, Tigges. So. Also
Tigges
hier
ist
sieht man
übrigens auch ein
ja,
Schrank von einem Stürmer, ja, wollte ich noch mal kurz einfließen lassen. Genau.
ja, hier sieht man, glaube ich, schon, Tigges ist gedeckt. Marino kann hier von Müller aufgenommen werden, der Spieler hier hinten hier rechts außen kann von Musander auf, da ist alles gut. Auch hier mit Hercher müsste das sein, der hier den Vierer von Paderborn dann aufnehmen kann, alles gut. Wer hier wieder so ein bisschen als es ist hier, unser Markus Mathiesen. So, und jetzt guck einfach mal weiter und jetzt achte mal auf den Laufweg von, also auf Glaker möchte ich dazu, Glaker möchte ich in der Szene gar nichts mehr sagen, weil das ist nur Zaberei, das ist nicht mal mehr Alibi. Aber trotzdem muss man sagen, kann Markus Mathiesen ja auch in meinen Augen anders agieren. Jetzt achte mal drauf, achte mal auf die Laufwege von Mathiesen und achte mal auf den Laufweg von
Bibia.
Bibia.
Ja, und jetzt, also
Das ist
so
auch.
im Standbild würde ich jetzt vermuten, weil ich die Szene nicht mehr genau erinnere, im Standbild würde ich jetzt vermuten, dass Mathiesen einfach einen Schritt auf Bibia zumacht und da rausgeht und den aufnimmt. Aber mal gucken, was
Das
passiert.
wäre so das gewesen, was man, glaube ich, dann auch von einem Verteidiger erwarten kann. Und jetzt gucken wir einfach mal, was passiert. Lassen wir mal laufen. Und lassen bis zum Tor auch laufen. So, jetzt
Na,
gucken
der
wir mal,
lässt
was
sich
Mathiesen da
fallen,
macht.
der lässt sich fallen.
Ja, also ich frag mich,
Was
wen
macht
Mathiesen
Mathiesen
da
da?
denken will.
Ja, na, der
Genau.
deckt den Raum oder ein paar Grashalme. Aber
Genau,
das meine ich,
das ist
wieso
genau der
läuft er
Punkt. Da
zurück?
muss
Wieso
ich.
läuft er zurück?
So, ja,
Warum geht er
das
nicht
ist
auf den
genau
Ball?
das.
Also verlässt er sich jetzt auf Gnaka oder was, der da angejoggt kommt oder was?
Mach zwei, drei Schritte zum Ball, stell den Schussweg zu und es passiert gar nichts.
Genau.
Stattdessen macht er drei Schritte rückwärts und gibt Bibia genau diesen Raum, den er da braucht, um sich den Ball in Ruhe auf den linken Fuß zu legen und dann zu sagen, so damit, den hau ich dir jetzt rein.
Naja, und wegen
Ja.
solcher Fehler stehen wir eben da unten mit drin. Das ist eben so.
Ja,
Oder
absolut.
wo auch immer
Genau.
wir jetzt
Wegen
stehen, ist
solcher
egal.
Fehler bist du dann am Ende bei aller Freude über diese offensive Spielweise. Aber du kannst dir halt nichts dafür kaufen. Man muss sich das mal vorstellen. Wir haben zum vierten Mal in dieser Saison auswärts oder im Spiel drei Tore gemacht. Und gehen zum vierten Mal in einem Spiel, wo wir drei Tore machen, oder mindestens drei Tore, nicht als Gewinner vom Platz.
Naja, das ist schon krass. Ja.
Das geht nicht. Also, das ist, und da kann ich mich auch hinterher nicht für feiern. Da komme ich jetzt nochmal auf das Schalke-Spiel. Ja, wir haben da auf Schalke drei Tore geschossen. Ja, leck mich. Wir haben aber auch fünf kassiert. Ja, und das ist hier gegen Paderborn wieder. Ja, schön, dass wir drei Tore geschossen haben. Aber du hast aufgrund von Abwehrstümpereien bei allen vier Toren, hast du es wieder geschafft, hier vier Tore reinklingeln zu lassen. Und diesmal sogar von einem einzigen Spieler.
Ja.
Ja, und das geht nicht. Das geht einfach nicht.
Naja,
Und
zumal wir tatsächlich, und das ist das nächste, was mich bei dem Paderborn-Spiel ärgert, ich finde, also die Mannschaft hat da eigentlich, also bis eben auf diese Einlagen da, die zu den Toren führen, machen die da ein gutes Spiel. Das ist gut, ist okay, so, ne, drei Tore und dann so, naja. Aber gut. So, jetzt sind wir aber hier
ja.
beim Anfang
Ja,
vom
und
Anfang.
auch auffällig war ja, wir hatten in den ersten 7, 8 Minuten hatten wir vier aussichtsreiche Standardsituationen.
Das
Wir
stimmt.
hatten zwei Eckbälle und wir hatten zwei Freistöße. Ein Freistoß davon war eigentlich eine Position wie gemalt. 23 Meter zentral, leicht nach links versetzt, also so, dass du den Torwart schon vor eine Aufgabe stellst. Schießt du das Ding über die Mauer, schießt du das Ding auf die Torwart-Ecke, schießt du das Ding, dann eben, wie gesagt, auf die lange Ecke, und nicht, also auf die vom Torwart entfernt, also auf die Mauerecke. Du hast so viele Möglichkeiten. Und wir schießen einen Freistoß aus einer Position, die wie gemalt ist, schaffen wir es nicht, den Ball aufs Tor zu schießen, sondern schießen das Ding 3 Meter übers Tor. Also das, und auch die Eckstöße, die wir dann haben. Und der zweite Freistoß, der auch eine gute Position ist, um den Ball gut zu, ruft bei uns völlig. Völlig. Und dann kriegt Paderborn seine erste Standardsituation in dem Spiel. Und das ist auch
Das
noch ein Freistoß aus, ich sag mal, 35 Metern, ja, wo der Ball auch lange in der Luft ist, und da schaffen wir es nicht, diesen Ball zu verteidigen. Und haben selber vorher vier Möglichkeiten per Standardsituation auch mal wenigstens Gefahr zu erzeugen. Also ich wäre ja schon froh, wenn wir es schaffen würden, mit Standards auch mal so für Gefahr zu sorgen, dass der Gegner auch mal ins Grübeln kommt und sagt, oh, da müssen wir aber Freistöße oder Eckbälle verhindern, aber gegen uns ist es doch scheißegal, ob du einen Freistoß gegen uns bekommst in Tournee oder du einen Eckball gegen uns bekommst. Du kannst ja sagen, naja, komm, hier, die spielen ja in die Dankendreiecken selber, weißt du? Also, das ist ja, das kann, Paderborn kriegt eine Standard, die läuft jetzt gerade hier 19 Sekunden und machen dann das Tor. Und da brauchen wir auch keiner erzählen, das ist Pech. Nee, das ist kein Pech. Das ist einfach, Paderborn ist einfach wacher.
Naja, und
In
das ist ja
Person
auch
von
sozusagen
Bibia.
systemisch angelegt, weil die, glaube ich, auch einfach, hat er da nicht irgendwie bei einer Übertragung irgendwas erzählt, dass sie da eben auch den Strafraum auf eine Art und Weise besetzen, die dann die Chancen erhöhen, dass da einer zum Abschluss kommt oder so? Irgendwie so in die Richtung. Ja, und der kommt
Also,
ja relativ frei
Paderborn.
zum Schuss, da ist ja auch keiner groß in
Ja,
der Nähe.
genau. Die sind da einfach auch ein Ticken wacher in der Situation.
Ja.
Ja. Und Das ist so ärgerlich. Solche Gegentore sind einfach so ärgerlich, weil wir es eben selber im Gegenzug nicht schaffen, aus Standardsituationen dann auch Torgefahr zu erzeugen. Und das ist dann, boah, nee, ich höre jetzt auf. So. Ja, dann, ja, diese nächste Szene hier, dann ist Flanke, den hält Reimann, finde ich, gut, den macht er aber auch, den macht auch Bier nicht schlecht, also versucht er gegen die Laufrichtung zu köpfen. Ja, sieht Bockhorn auch nicht gut aus, lässt sich da, das ist einfach. So, jetzt dies, also darüber möchte ich gerne mit dir sprechen.
Okay, was sehen wir hier? Wir sehen einen langen Ball von Gnacker, glaube ich, am
Den langen Ball
Mittelkreis.
von Knacker, genau, wir sind jetzt bei Minute 1,19.
Das ist Tschukowski, müsste das wohl
Auf
sein, oder?
Schukowski. So, und jetzt, also für mich,
Ach,
ich bin,
diese vermeintliche Elfmetersituation. Ja,
und
okay.
ich sag dir ganz ehrlich, das weiß, glaube ich, jeder, der diesen Podcast schon ein bisschen länger hört, weiß, dass ich niemand bin, der Fehler bei Schiedsrichtern sucht. Aber hier bleibe ich dabei. Das ist für mich, als jemand, der mal Fußball gespielt hat, für mich ist das ein Strafstoß.
Na, ich hatte, glaube ich, auch intuitiv so gedacht, das muss eigentlich ein Elfmeter sein, aber ist es nicht? Okay.
Ich find's irre, weil wenn du das jetzt siehst,
Na, der hat den oben an der Schulter, hält ihn eindeutig fest und
so
hakt unten
Standbild,
ein. Und hakt unten ein.
1,26, er räumt ihm unten den Fuß weg und er hält ihn oben an der Schulter und am Oberarm fest. Also Entschuldigung. Nee. Also für mich ist das, wenn man sieht, was in dieser Saison schon alles gepfiffen wurde. Mir geht es da einfach, und das ist keine Kritik am Schiedsrichter, mir geht es da auch wieder mehr um das Regelwerk. Es kann doch nicht sein, dass Szenen so unterschiedlich bewertet werden. Und da muss ich, auch wenn das keiner hören kann, aber da muss ich einfach auch an eine Szene denken. Ich weiß nicht, gegen wen es war. War eine Szene vom 1. FC Kaiserslautern. Der Spieler von Kaiserslautern hält im 5-Meter-Raum oder am 5-Meter-Raum den Gegenspieler. Wirklich. Ganz leicht, mit Daumen und Zeigefinger, mit der Spitze, vielleicht sogar auch nur mit dem Fingernagel, hält er den Gegenspieler am Trikot leicht fest, ganz leicht, zieht einmal ganz kurz, hält er ihn fest und lässt sofort los. Der Gegenspieler fällt, es gibt Rot und Strafstoß für den Gegner. Also Rot für den Kaiserslauterer Spieler und Strafstoß für den Gegner. Und dann sehe ich diese Szene.
Ja,
Und
okay.
da frage ich mich allen Ernstes, wieso in Gottes Namen schaffen wir es nicht, Situationen, die in etwa im gleichen Ursprung, hier geht es ja um Halten. So. Und hier wird Zhukovski ganz klar mit zwei Armen am Arm und an der und an der Schulter festgehalten und unten am Fuß wird er und unten am Fuß-Wade wird er auch noch getroffen. Wie kann man denn da bitte nicht auf Strafstoß entscheiden?
Na,
Und da
gute
ist mir
Frage.
persönlich auch scheißegal, ob der Faller irgendwie zum Festhalten passt oder nicht. Der Faller hat bei dem Lauterer Spieler auch nicht zum Festhalten gepasst. Und trotzdem war es eine rote Karte und straflos. Das ist die erste Szene in dieser Saison, wo ich wirklich sagen muss, da gehe ich auch bei den Argumentationen, die ich vom einen oder anderen Schiedsrichter, das kann ich nicht, ist für mich nicht akzeptabel, sage ich ganz ehrlich. Das ist für mich ein glasklarer Strafstoß. Er wird festgehalten, er kann sich nicht so zum Ball drehen, wie er das will, weil er am Oberkörper einfach dran gehindert wird.
Ja,
Und damit
richtig,
ist das
genau.
für mich die Vereitelung einer klaren Torschance und damit eigentlich in meinen Augen rot und Elfmeter. Und es kann nicht sein, dass dann die Aussage oder dass dann entschieden wird, nee, ist nichts. Passt nicht.
Na,
Nee, sorry, geht
ich kann
nicht.
dann, na,
Nee.
ich kann dazu nur antragen, dass ich auch fand, wie gesagt, also ich fand das auch elfmeterwürdig und habe dann gelernt von Tino bei uns im Discord, dass das ein kann, das ist, also das ist, man kann das als Elfmeter entscheiden, aber es ist wohl auch vertretbar, wenn man das nicht als Elfmeter wertet. Ich, wie gesagt, würde das auch so sehen, tendenziell eher so sehen wie du, habe das dann aber gelesen und habe so gedacht, na gut, okay, der Mann hat deutlich mehr Ahnung von dieser Frage als ich, also nehme ich das jetzt erstmal so hin und zur Kenntnis. Ja. Genau.
Ja, aber der wird, also mal, wir reden ja auch immer davon, dass die Hände, Schrägstrich Arme von Fußballern auf einer bestimmten Höhe nichts zu suchen haben. Ja? Und ich sage dir ganz ehrlich, beim Fußball bin ich der Meinung, hat der Arm oder die Hände an der Schulter des Gegenspielers nichts zu suchen. Gar nichts. So. Und wenn er dann auch noch ganz klar, wie man das ja hier sieht, mit zwei Händen festgehalten wird. Ey, nee, ganz ehrlich. Ich bin großer Freund davon, über solche Sachen zu diskutieren und lass mich da auch gerne überzeugen. Aber hier muss ich sagen, und das hätte, ich würde genauso argumentieren, wenn die Szene andersrum gewesen wäre. Wenn das kein Spieler von uns wäre, sondern wenn die Szene gegen Paderborn so nicht gepfiffen worden wäre.
Aber dann
Würde
würden
ich
wir da nicht
genau
so
das.
lange, aber da würden wir nicht so lange darüber
Nicht so
reden.
lange, ja, klar, aber ich finde es halt krass, dass bei einem Vergehen, was grundsätzlich darum geht, wo es um Halten, um Festhalten geht, dass es dann so völlig unterschiedliche Auslegungen gibt. Ich weiß nicht, ob du gestern auch, ich meine, das ist jetzt ein anderer Wettbewerb, aber grundsätzlich auch da, gestern Atletico Madrid gegen den FC Barcelona.
Natürlich habe ich das nicht gesehen.
Der Spieler von Atletico ist, kriegt einen Ball flach reingespielt, er läuft sich den, der Barcelona-Spieler hält ihn kurz, wirklich kurz, also ein Bruchteil von dem, was der Paderborner hier macht. Hält ihn leicht fest, der Atletico-Spieler fällt, so Konsequenz, Freistoß, rote Karte. Und dann denke ich an diese Szene und denke mir so, Alter, also das Schiedsrichterwesen muss sich doch mal einig sein. Das kann doch nicht sein. Oder das Regel, diese Regelungen an sich, da muss es doch mal Einigkeit geben. Es kann doch nicht sein, dass man einerseits sagt, nö, also zwei Arme, zwei Hände an der Schulter und am Oberarm, das ist nichts. Aber andererseits, ja, der hat ihn jetzt mit dem kleinen Finger am Rücken berührt. Das ist natürlich eine ganz klare rote Karte. Leute, das geht nicht.
Verstehe
Das
ich.
geht nicht.
Verstehe ich.
Damit machst du ein Stück weit, ich will nicht sagen, das geht mir zu weit, den Sport kaputt, nein, aber damit machst du es fair, auch für die Schiedsrichterei in meinen Augen, weil es ist, geht nicht. Für mich ist das ein glasklarer Elfmeter, einfach weil er ihn festhält, er hindert ihn dann so zum Ball zu kommen, wie er das will. Und das ist für mich ist das, wie gesagt, Strafstoß und rote Karte. Weil ich da immer den Vergleich ziehe, ja, auch wenn man natürlich, ja, ich weiß, es kommt wieder, ja, man will aber 10 nicht vergleichen. Ja, mir geht es aber da, wie gesagt, einfach um diese Regel. Der Kaiserslauterer Spieler fliegt für ein wesentlich kleineres Vergehen mit Rot vom Platz. Und es gibt Strafstoß. Und hier lässt man weiterlaufen. Obwohl er ganz klar mit zwei Händen an der Schulter festgehalten wird. Also, nee.
Naja, und vor
Nee.
allem, naja, und man jetzt mal unterstellt, dass man den reinmacht, ne, dann steht es am Ende vielleicht 4-4 so, ja. Also ist schon,
Ja,
das ist
gut,
natürlich jetzt auch fies, aber
jetzt würde ich mal sagen, das 1-1 fällt ja unmittelbar danach. Also
genau.
jetzt würde ich mal sagen, ich glaube, das 1-1 hätte es dann ohne, oder das Tor, das, was wir dann erzählt haben, hätte es wahrscheinlich ohne diesen Strafstoß oder mit diesem Strafstoß eher nicht gegeben. Aber mir geht es einfach grundsätzlich um die Bewertung dieser Szene, weil
Genau,
wenn du dann
verstanden,
dort
ja.
pfeifst, dann ist es ja für den Paderborner in meinen Augen eine rote Karte, weil er A keine Chance auf den Ball hat und B eine Torschance verhindert.
Ja.
Und dann spielt Paderborn da den Rest der Zeit in Unterzahl. Und das sind so Sachen, das geht einfach nicht in meinen Augen. Das ist scheiße. Das ist einfach eine scheiß Entscheidung gewesen für mich, die in meinen Augen eine Fehlentscheidung ist.
Kannst du mir als Mensch, der sich damit viel zu wenig, also viel weniger beschäftigt, als es müsste, nochmal erläutern, warum der VAR jetzt hier nicht aktiv wird in der Szene?
Weil der wahrscheinlich sagt, ja, kann man so laufen lassen.
Na, dann frage ich
So.
anders. Ist das eine Szene, die vom VAR geprüft wird?
Ja, die gucken definitiv drüber. Ich glaube, Szenen, wo es elfmeterstrittige Sachen geben kann oder gibt, werden geprüft. Die werden das auch geprüft haben und werden wahrscheinlich zu dem Urteil gekommen sein, nee, ist okay, wenn er den mit zwei Armen an der Schulter festhält.
Na, ich bin mir da nicht so sicher, weil ich nämlich meine, mich zu erinnern, dass der Fernsehreportagen-Man irgendwie sagte, naja, das ist jetzt hier nichts für ein VAR und das aber nicht erklärt hat. Aber vielleicht habe ich mir das auch falsch gemerkt. Wenn der VAR drauf geguckt hat, dann haben zwei Schiedsrichter entschieden, dass es kein Elfmeter ist. So.
Genau,
Dann sind es ja schon zwei. Also dann ist es ja sozusagen jetzt nicht, weil, also ich meine, das eine Ding ist, du hast jetzt einen Schiedsrichter im Spiel, der das aber gut sieht. Also er sieht, das sieht man ja hier in dem Standbild, was du jetzt hier hast. Welche Minute ist das? Jetzt noch mal kurz
da sind
gucken.
wir jetzt bei 1,20.
1,20, da kann man ja gut sehen, dass er klare, freie Sicht auf die Szene hat. Also er sieht, er muss das müsste er sehen können. Der Linienrichter kann das an der Stelle vielleicht nicht erkennen. Aber der Schiedsrichter sieht das, muss das zur Kenntnis nehmen. Und wenn der VAR da irgendwie was mit zu tun hatte, dann ist da noch eine zweite Schiedsrichterperson, die das auch sieht und die haben das nun so entschieden, ja. Aber ja, ärgerlich, also maximal ärgerlich für uns, aber
Ja,
ja.
so, wie gesagt, hat auch jetzt in meinen, also nicht, dass man das falsch versteht. Ich rechtfertige damit nicht die Niederlage. Wir
Nee,
verlieren dieses Spiel nicht. Wir
ach so,
verlieren
jetzt
dieses Spiel
verstanden.
nicht wegen dieser Szene.
Nee, schon
Ja.
klar, ja.
Wir verlieren das Spiel wegen vier anderen Szenen, aber
Aber du
nicht wegen
hast,
dieser Szene.
aber du hast vollkommen recht. Wenn der Spieler eine rote Karte bekommt, ist das natürlich dann ein größerer Nachteil noch für Paderborn, den, naja, der FCM nicht nutzen konnte, weil er nicht zustande kam. Und das ist natürlich dann also gut, was, Thema ist es eben nicht, weil es ja nicht passiert ist, aber das ist dann schon ärgerlich. Ja, das stimmt.
Ja,
Gut.
gut, dann lassen wir mal weiterlaufen. Ein
Genau,
bisschen
haben wir
noch
noch.
drüber aufgeregt.
Genau, haben wir noch irgendwie sechs Tore. Beziehungsweise fünf, weil das letzte hatten wir uns ja schon angeguckt. Genau, und Joukowski findet es jetzt auch nicht so gut. Und jetzt muss man bei Mateusz Joukowski ja auch noch wissen, der ist ja nun kein Fliegengewicht. Weißt du? Also, den musst du, glaube ich, erstmal fällen, so auf dem Platz. Aber gut. So, hier geht's weiter. Und das ist jetzt, glaube ich, das 1 zu 1. Da läuft Musonda auf links und jetzt marschiert Joukowski auf der linken Seite, läuft jetzt in Richtung Strafraumkante, wartet ein bisschen und
Genau.
spielt jetzt den Ball auf Musonda.
Exakt.
Und
Also
der.
wenn der Schuss so genau gewollt war, stark.
Ja, und der denkt sich so,
Schön.
ich hau mal drauf. So,
Schön
klack.
gegen die Laufrichtung vom Torwart, sein Rutsch dann auch noch ein bisschen weg.
Ganz stark.
Ganz starkes Tor, ja,
Naja, das ist halt
muss man sagen.
gegenläufig, ne? Also gegen die Laufrichtung ist halt Kacke.
Naja, rutscht dann auch noch weg, naja, und dann wird's halt, dann siehst du als Tor natürlich ein bisschen doof aus.
Ja.
Kannst aber nichts dafür, ja, jetzt kannst so, und dann gibt's die zweite Standardsituation für Paderborn.
Das ist jetzt eine Ecke.
So, das ist jetzt eine Ecke.
Genau.
Und auch da wieder frage ich mich auch da, wenn man jetzt hier mal auf die Szene guckt, wir sind jetzt bei 2 Minuten 14, wenn man jetzt hier mal guckt, das ist so hier, das ist, da geht der Ball hin, ja?
Na, in den
Eins,
Klumpen, wo die
zwei,
ganzen Spieler sind.
in diesen Klumpen. Eins, zwei, drei, vier weiße,
Na, fünf
zwei
war es
blaue.
sogar.
Naja, der ist schon ein bisschen weiter weg. Unmittelbar in der Nähe vier weiße, zwei blaue. Einer von den zwei blauen kommt mit dem Kopf an den Ball. Und dann in der Mitte, auch hier wieder, eins, zwei, zwei blaue, zwei weiße plus Torwart und ein blauer. Und wer kommt an den Blau, an den Ball? Richtig. Der Blaue. Also für Bier heißt vielleicht auch der Blaue. Übersetzt, keine
Möglich.
Ahnung. ja, also auch da wieder, ja, wenn man das sieht, ich finde, kann man jetzt klar, das Kopfballduell darfst du in meiner Meinung nicht verlieren und dann ist in der Mitte, ja, so ein Gemisch aus Gnaka. Michel würde ich da tatsächlich, ich habe da viel gelesen, oder was heißt viel, ein paar gelesen, die dann so Michel dort so scharf kritisieren, finde ich persönlich, auch hier sieht man ja, Bebia macht das clever, drückt sich den schön weg, hält sich den mit dem Rücken weg. Ja, hier kann eigentlich so in Richtung Flugbahn des Balles ein bisschen mehr machen.
Hast du recht. Ich war auch einer von denen. Ich fand, also ich war auch einer von denjenigen, die Michel so ein bisschen kritisiert haben, auch in der Szene. Ich fand Michel insgesamt auch gedankenlangsam an ein paar Stellen, auch offensiv, hat mich dann auch ein bisschen geärgert. Genau, also fühle ich mich da durchaus auch angesprochen, aber du hast vollkommen recht. Da ist Gnaka nur ein Besenstiel, der da rumsteht. Einfach. Ja.
Genau, ja, und dann, ja, was Reimann
Und
kann
dann
da
macht
nichts
das
machen.
Bilbia gut. Macht Bilbia das
Zwei
echt gut.
Meter, 2 Meter kann Reimann nichts machen. Ja, dann legt uns Paderborn das 2-2 schön auf.
Ja, das war auch überragend. Fand ich auch geil.
Also, und das ist eben auch so, wo ich mir dann denke, ich weiß nicht, also, ich bin ja durchaus ein Freund von gepflegtem Fußball, ja, von einem gepflegten Flachpassspiel und auch mal hinten rausspielen, wenn man das kann. Aber hier ist halt auch wieder so ein Paradebeispiel dafür. Also, wenn ich Trainer wäre vom SC Paderborn, also, weiß nicht, wie ich in der Halbzeitpause mit dem Spieler geredet hätte. Weil, ja, weil guck mal, was ist das? Also, so ein völlig, also, er hat ja in dem Sinne nicht wirklich Druck. Barisch ist 2 Meter weg. Er kann den Ball sehr, sehr locker noch 2 Schritte nach hinten führen, spielt ihn dann zum Torwart oder schlägt ihn halt einfach nach vorne.
Ja, oder nimmt den
Stattdessen,
17er mit da unten an der Seitenauslinie, kann er auch machen, der steht da völlig
was auch
frei.
immer, was auch immer. Stattdessen nickt er da rum mit dem Außenriss, ja. Hallo, machen wir einen schönen Außenrisspass. Ich meine, ist ja gut für uns. Da kommt halt so eine Gurke zustande und auch das Tor, Joukowski auch stark. Und da muss ich aber auch sagen, also der Seim ist ja nicht ohne Grund gefeiert. Ist ja, gilt ja als einer der, eines, als eines der, der kommenden Top, einer kommenden Top-Torhüter in Deutschland. Aber ich muss sagen, auch da sein Stellungsspiel, wenn man bedenkt, dass der Ball ja hier eigentlich auf Seite des kurzen Pfostens ist, also für meinen Geschmack steht der Seim da sehr weit im langen Eck.
Stimmt, ja. Zumindest,
Also ich
also,
finde,
na wobei, wenn du dir die Linie nimmst vom Fünfer, dann steht er eigentlich in der Mitte.
ja, aber guck mal, von wo der Ball kommt. Der Ball kommt ja von,
Na, der
ich
kommt
finde
von
schon,
links, also
dass
seiner
er
rechten,
relativ,
ja.
dass er vielleicht 1, 2 Schritte zu weit im langen Eck steht. Und dadurch machst du es natürlich für Joukowski auch ein bisschen einfacher, der dann den Ball da schön in die kurze Ecke schießt. Auch ein schönes Tor, ja. Torwart schön ausgeguckt, zack, 2-2.
Ja.
Ja, kommst dann zweimal zurück und ich dachte auch so, na ja, Mensch, schön, aber ja, wir haben es ja dann weiterhin geschafft, dem Gegner die Tore mehr oder weniger auch auf den Präsentierteller zu übergeben. Ja. Also,
Genau.
wobei das dritte Tor, da kommen wir ja jetzt gleich drauf, das ist auf vielen Ebenen schon auch einfach geil. Aber auch
Das ist
hier, ja, genau, ja, so, ja, auch, jetzt hier auch wieder, ja, weil da war ja dann auch, ich glaube, dass man auch da sich so ein bisschen auf Michel eingeschossen hat, aber auch da muss ich sagen, ist Michel eigentlich von allen, die da auf dem Rasen stehen oder die da beteiligt sind in der Szene, auch wieder die ärmste Sau. Der Ball ist jetzt bei Bibia. Ist jetzt bei Bibia. Wir sind bei 3 Minuten 15. So, Bibia spielt er den Ball, ich lasse gleich laufen, spielt er den Ball dann rechts raus, links raus. So, hier ist Naka im Prinzip sein Gegenspieler. Ja, Bockhorn ist hier draußen bei dem, na, wie heißt der, Obermeier? Hier ist Marino und da ist, glaube ich, das müsste Michel sein. So. Wobei ich muss auch sagen, wollte ich auch noch kurz sagen, ich fand es unheimlich gut, wie Paderborn gerade das mit Bibia und Marino gemacht hat. Die hatten eine sehr, sehr gute Raumaufteilung beide. Es war wirklich spannend zu sehen. Mal hat sich Bibia fallen lassen, dann ist Marino so in die Spitze gegangen. Also Bibia war ja nominell links außen, aber er hat sich oft in diesen Zehnerraum begeben. Dadurch hat Obermeier dann auf der linken Seite diesen Platz gehabt, den er dann durchlaufen konnte. Und das hat Bilbia mit Marino immer so ein bisschen im Wechsel gemacht. Mal war Bilbia dann auf der Mittelstürmerposition, mal war Marino auf der Mittelstürmerposition. Und dadurch wusstest du immer nicht so richtig, wer geht da eigentlich hin. Deswegen war Michel eben sehr oft auch bei den Spielern. Weil der immer wieder aus dem Mittelfeld heraus dann diese Spieler aufgenommen hat. Das fand ich von Paderborn schon sehr interessant gespielt. Also,
Ah ja, okay, ja, spannend.
jetzt geht der Ball hier raus. So, und jetzt achte mal, der Bockhorn orientiert sich jetzt zu Obermeier. Vollkommen richtig. Und hier ist Bilbia, da ist der Torschütze. Wir sind jetzt bei 3 Minuten 17. Und da ist Gnaka. So, also,
Warum
er
spielt
ist
denn
immer
ich
noch.
jetzt wieder dauernd und Stein macht nicht? Verstehe ich gar nicht.
So.
Aber okay.
Das heißt, es war ja dann in der Szene auch grundsätzlich erstmal seinen Gegenspieler. Jetzt lassen wir weiterlaufen. So, Bilbia löst sich, Gnaka
Ja, der ist gar
geht
nicht
dann
da.
hier jetzt,
Der ist gar nicht
geht
dabei.
dann.
Also.
Ja, pass auf, ja, genau, pass auf, warte, kommt gleich, worauf ich endgültig hinaus will, ist ja, das ist ja jetzt, das geht ja noch. Also, man kann ja sagen, okay, er macht jetzt hier dann eben, hilft dann jetzt hier Bockhorn und Mathiesen orientiert sich dann zu Bilbia. Ja, Michel ist bei Marino, das passt. Müller ist frei in dem Sinne, weil er dann keinen Gegenspieler hat, weil Bilbia ja und Marino sind ja im Prinzip gedeckt. So, die haben beide einen Gegenspieler. So, aber jetzt beginnt das, wo ich sage, da läuft jetzt einiges schief. Also, du siehst, Bockhorn geht raus. Was macht Gnaka hier? Also, wen will er hier abdecken? Warum in Gottes Namen, wir sind bei 3,20, geht er nicht einfach 4, 5 Meter weiter zur Grundlinie und deckt diesen Raum ab? Weil was soll denn Obermeier jetzt machen? Er hat zwei Möglichkeiten. Entweder spielt einen Ball zurück, hier die Linie wieder zurück, oder er geht hier ins 1 gegen 1. Also muss ich doch, der Ball hier tut doch nicht weh. Wenn er den Ball hier rausspielt, der tut doch nicht weh. Da ist ja dann hoffentlich Herrscher mit dabei. Den sieht man jetzt leider nicht. Da ist ja dann hoffentlich der rechte Mittelfeldspieler, der da oder der Rechtsaußen dann dabei, der hier dann defensiv mitarbeitet. Also ist diese Szene hier auf der Seite eigentlich tot. Also hat er nur noch die Option, ich gehe jetzt ins 1 gegen 1. Und wenn Gnaka hier einfach weiterläuft und hier im Raum einfach unterstützt, dann gibt es diese Szene gar nicht. Weil Obermeier den Ball sehr wahrscheinlich zurück. So kann er aber gegen Bockhorn ins 1 gegen 1 gehen. So, jetzt ist Bockhorn vorbei, wir sind bei 3,22. Und jetzt achte mal bitte hier auf die Aufteilung in der Mitte. Michel hat seinen Gegenspieler. Michel ist bei Marino. Mathiesen steht wieder völlig frei rum. Und wo geht ein Bilbia hin?
Na, genau in den Raum vermutlich.
In den Raum. Bilbia läuft jetzt genau diesen Raum an, wo Mathiesen zu weit weg ist. So, Michel versucht es noch zu reparieren, indem er mit hingeht, aber wie gesagt, Michel macht deiner Meinung nach nichts falsch. Weil er war bei Marino. Das ist sein Gegenspieler gewesen. So, und dann geht Bibia diesen Weg. Michel versucht es zu verhindern, aber in meinen Augen muss Mathiesen da einfach konsequenter hin. Er muss da zwei Schritte rausrücken in Richtung Bibia. Und nicht hier Michel, weil wenn der Ball jetzt von Bibia dann weiterspringt, ist Marino frei, weil Michel Marino weggehen lassen musste, weil er eben sich zu Bibia orientieren musste, weil Mathiesen zu tief stand.
Ja, richtig.
Also auch da war die Kritik, die dann an Michel kam, in meiner Meinung auch, finde ich, falsch. Er konnte es einfach nicht mehr reparieren.
Ja, hast du recht, ja. Naja,
Den
und
Fehler
das.
macht in meinen Augen auch da wieder Mathiesen, weil er nicht
Naja.
konsequent hingeht.
Ja, und der Abschluss ist dann natürlich auch Sahne, ja, muss man schon auch
Ja,
sagen.
ist ein Megator. Ist ein Megator.
Also, das gehört leider aus unserer Perspektive zur sportlichen Fairness, aber auch dazu, das anzuerkennen. So. Den musst du so da erstmal in die Ecke nicken. Das war schon stark.
Ja, ein starkes Tor. Also da so entgegenzugehen, die dann so, also in Laufrichtung zum Ball, den Ball dann so ins lange Eck zu nicken.
Oh. Und dann
Geil.
kommt das Tor von Laurin Ulrich jetzt.
Gleich,
Gleich.
ja, jetzt kam erstmal noch die Chance von Herrscher gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit. Der mir übrigens gegen Paderborn, finde ich, in der zweiten Halbzeit gut gefallen hat.
Mir auch. Ja.
Herrscher, das war sein, finde ich, sein eins seiner besten Spiele diese Saison, vielleicht sogar das beste Spiel. Ja, und jetzt kommt das Tor von Laurin Ulrich, worüber uns ja grundsätzlich alle freuen, aber ja,
Du
ich mich
nicht
im
so.
Nachhinein so ein bisschen nicht so einfach mit dem
Naja,
Hintergrund, den ich gesagt habe. Also,
naja,
das ist natürlich
richtig,
auch ein
ja.
bisschen spaßig gemeint, ja.
Ja, aber es ist schön, dass er dieses wichtige Tor dann halt erzielt hat. Und wie gesagt, ne,
Ja.
umso ärgerlicher, dass das dann nicht reicht. Alter, da kommst du dreimal zurück und denkst dir dann am Ende im Bus wahrscheinlich auch so, was zum Teufel ist hier eigentlich gerade passiert. Ja.
Ja, bei Bier ist passiert, ja, an dem
Ja.
Tag.
Ja, der hat das richtige Frühstück, genau. Und ja. Ja, freuen sich alle super. Und dann war dieser Schlitzohr-Freistoß, genau, und dann hatten wir also das vierte Tor hatten wir ja schon. Aber auch dieser Freistoß ist einfach eine geile Idee. So, schade, dass der nicht reinfällt.
Ja, wobei ich aber glaube, dass das, ich glaube, Korda ist das da auf der Linie. Ich glaube, Korda hätte den rausgeköpft.
Vielleicht,
Also von
ja.
daher.
Man weiß es nicht.
Weil er fällt ja auch oben auf die Latte, also das ist ja schon, also das war jetzt nicht so, dass, aber war eine geile Idee von Baraschin, den dahin zu ziehen.
Ja.
Ja, das Tor ist halt, ja, aber auch da einfach schlampig verteidigt. Der Abschluss ist trotzdem geil. Er trifft den halt auch super, aber auch da wieder, wenn ich das sehe, ich weiß nicht, wen Mathiesen da deckt, ob er den Elfmeterpunkt decken will oder, also, oh, Leute.
Naja, und der ist ja nun sozusagen, das ist eben das Problem, er ist nun mal Defensivspieler. So, weißt du? Und dann sollte er auch in der Defensive so stabil sein, dass uns das keine Punkte kostet. Aber was weiß ich schon. Naja. Gut, also verlieren wir dann eben in Paderborn dieses Spiel mit 3 zu 4. Expected Goals, habe ich jetzt immer noch rausgesucht, 1,67 für Paderborn, 1,16 für uns. Aber geschenkt. Relativ ärgerlich. Ich meine, ich muss schon auch ehrlich sein, vor dem Spiel habe ich ja gesagt, also wenn wir einen Punkt holen, bin ich erstmal zufrieden, aber so richtig eingepreist war da kein Punktgewinn. Trotzdem nach dem Spielverlauf maximal. Also einfach ärgerlich. Einfach ärgerlich. Ja. Okay, was
Ja,
haben
ich hab auch das ein oder andere Mal von einem Kumpel so den Begriff Paderborn war jetzt ein Bonusspiel gehört.
Na, so weit würde ich nicht gehen. Ne.
Nee, also ich sag ganz ehrlich, also da ein Bonusspiel gegen Paderborn wäre jetzt in der tabellarischen Konstellation am 19. Spieltag gewesen. Aber nicht mehr am 29. Spieltag. Also dafür sind diese letzten Spiele jetzt zu wichtig, um dann zu sagen, also und auch die Tabellenkonstellation. Wir haben keine Bonusspiele mehr. Wir haben keine Spiele mehr, wo wir am Ende, wo man sagen können, na ja, Mensch, hätten wir da jetzt einen Punkt geholt, wäre schön gewesen, aber wenn wir verlieren, ist nicht schlimm. Nee, die Zeiten sind vorbei. Die
Ja.
Spiele haben wir nicht mehr. Und da, also ich hoffe, dass man da jetzt, oder man sieht es ja anhand der Spielweise auch und auch der Moral, die Mannschaft zeigt, sieht man ja, dass die Mannschaft zum Glück das eben nicht so sieht. Ja, dass man sagt, ja, Paderborn ist jetzt ein Bonusspiel oder auch Hertha dann in 2 Wochen. Ist jetzt ein Bonusspiel. Nee, also wenn wir so in die Spiele gehen würden, oder wenn die Mannschaft so in die Spiele gehen würde, dann könnte man den Laden zumachen. Also Bonusspiele haben wir keine mehr. Die Zeiten sind lange vorbei.
Das ist wahr. Naja, und wir brauchen ja auch jeden Punkt. Weiterhin, wir sind ja jetzt, was sind wir, 14.
15.
Ne?
15.
15.
Ja.
Okay. Und da böte sich natürlich jetzt eine goldene Überleitung zu Düsseldorf an. Ne? Hast du noch was zu Paderborn?
Nee, ich glaube, wir sind mit Paderborn am Ende.
Oh, ja, ist auch eine schöne Überleitung. Die ich erst gar nicht gecheckt habe. Aber gut, okay. So, Düsseldorf ist jetzt also unser nächster Gegner. Die haben einen Trainer gewechselt, hast du, glaube ich, gerade schon drauf angespielt. Du kennst aber, glaube ich, in Düsseldorf noch ein paar Hintergründe mehr. Deswegen überlasse ich dir gleich das Feld, will aber wenigstens noch die Statistik machen. Also, ich war sehr erstaunt, aber es stimmt wirklich. Wir haben bisher tatsächlich schon 14 Mal gegen Fortuna Düsseldorf gespielt. Dabei, das ist mit DFB-Pokal aber, glaube ich, 5 Siege, 2 Unentschieden, 7 Niederlagen. Letztes Spiel gegeneinander war ein 1:2 aus unserer Perspektive in Düsseldorf am 13. Spieltag. Genau, und ansonsten kann man zu Düsseldorf sagen, 29 Spiele, 31 Punkte, Platz 14, nur einen Punkt vor dem FCM. Und damit direkter Abstiegskampf. Ich hoffe, dass die Punkte jetzt hier stimmen, habe ich jetzt nicht gecheckt, aber es ist halt alles sozusagen unten mit dabei, Braunschweig und Fürth 30, Münster 28, und zuletzt hatte eben Düsseldorf einen Sieg und 4 Niederlagen, also mit 4 Spielen in Folge tatsächlich verloren. Krisenstimmung und Trainerwechsel. Markus Anfang, von dem du ja relativ zeitig schon sagtest, dass da dieser Trainerwechsel von Tune zu Anfang relativ hart verpufft ist, ist jetzt also schon wieder Geschichte. Und naja, jetzt müssen wir Wortspiele finden natürlich, ne? Also
Naja, wir hoffen doch alle, dass das, was unter Markus seinen Anfang nahm, unter Alexander sein Ende finden wird. Ja.
okay.
Das wäre ja ganz schön. Für uns jetzt, also für Düsseldorf natürlich nicht. Aber für uns wäre es ja schön, wenn Ende da jetzt weitermacht, wo Anfang aufgehört hat. Oh, das ist
Genau.
so geil.
Ist eigentlich ein bisschen
Also,
lustig.
ein Kumpel hatte geschrieben, auf Anfang folgt Ende, stellen die da in Düsseldorf nach Namen ein.
Andersrum wäre es aber eigentlich ein bisschen geiler gewesen. So, ne, Ende am Ende, Neustart mit Anfang.
Neuanfang
So,
mit Anfang, genau.
genau. Aber gut, okay, das können wir uns ja noch nicht
Ja,
wünschen. Aber witzig. Genau, aber das
schon.
ist. Sag du?
Schon irgendwie witzig, genau, ja.
Genau. Ja, aber das passierte ebenfalls gerade in Düsseldorf. Ich glaube, da ist wirklich viel auch im Argen und die waren ja vor gar nicht allzu langer Zeit noch in ganz anderen Tabellenregionen eigentlich unterwegs. Alexander Ende kommt von Preußen Münster quasi, also Ex-Preuße. Und seine Devise scheint wohl zu sein, ohne Kratzen, Kämpfen und Beißen geht es nicht. Das ist natürlich super, dass wir die jetzt dann kriegen, in einem Heimspiel, aber gut, okay. Was hast denn du noch? Kannst denn du noch so antragen zur Situation in Düsseldorf, weil du doch da mit den Podcast-Kollegen oder zumindest dem einen, glaube ich, immer noch im Austausch bist. Und warst du da jetzt nicht auch irgendwie zu Gast oder so?
Na, Montag, ja. Mhm.
Warst zu Gast am Montag, ja, okay, alles klar. Ja, also was war denn zu erfahren aus der Düsseldorfer Ecke? Wie geht's denn denen so? Und was
Na
kannst
gut,
du uns da noch
das sind,
erzählen?
die machen das so, dass da, also dem ging es jetzt tatsächlich rein um den FCM als Gegner.
Ah ja.
Aber ja, aber ich hatte ja dann auch mal in den, die haben mir dann gleich eine Sonderfolge aufgenommen, als es dann den Trainerwechsel gab und habe da mal ein bisschen reingehört. Also was man schon sagen muss, Anfang war ja auch nicht sehr beliebt dort. Ja.
Ja.
Also das war ja dann damals, das ging ja los. Also er hatte auch eine gewisse Vorgeschichte und dann hat er ja damals auch beim Spiel in Dresden, wo dann einer seiner Spieler dort rassistisch beleidigt wurde, wo er das dann so ein bisschen relativiert hat. Da war er eigentlich, hatte ich so das Gefühl, in Düsseldorf eigentlich schon unten durch. und ja, viele gesagt, oh, so richtig zufrieden kann man nicht sein. Und was natürlich in Düsseldorf auch dazukommt, so ehrlich muss man sein, bei aller auch berechtigten Kritik an Markus Anfang, da glaube ich auch da, die da einfach da ist, die haben natürlich auch brutales Verletzungspech. Also das ist schon übel, was da abgeht. Ja, also da fehlen ja, haben ja wirklich phasenweise in der Saison 13, 14 Spieler gefehlt. Also das ist ja wirklich krass. Und da hat sich jetzt mit Florian Muslia, der in den letzten Wochen auch noch einer, ich sag mal, doch der Besseren bei denen war, der hat sich im letzten Spiel das Kreuzband gerissen. Das heißt, der fällt für den Rest der Saison auch aus. Also die haben trotzdem noch eine eigentlich gute Mannschaft, die sie auf den Rasen bringen können, aber da fehlen halt auch ein Haufen Leistungsträger. Und
Ja,
ich
ich
frage
glaube,
mich da,
ja,
und ich
nee.
frage mich da halt wirklich, und das ist ja so das, was auch in diesem Sonderfolgen-Podcast da gesagt wurde, man hat in Düsseldorf schon auch überlegt, was macht man jetzt? Also es gab dann die Partei, die gesagt hat, wir wollen jetzt erstmal einen Feuerwehrmann holen für die letzten 5 Spiele. Mislintat hat sich dann aber wohl durchgesetzt, mit der Prämisse, wir wollen jetzt einen Trainer holen, der eher zu der Art und Weise passt, die jetzt auch unter Anfang gespielt wurde, weil man eben der Meinung ist, dass es sinnvoller ist, jetzt einfach da jetzt nicht nochmal einen komplett neuen Ansatz reinzubringen, sondern die Mannschaft, die Stärken, die sie jetzt hat, eben dann auch weiterzuführen, aber eben mit einem neuen Trainer, der dann eine neue Ansprache vielleicht reinbringt, der dann den einen oder anderen Ersatzspieler vielleicht auch nochmal kitzelt, der jetzt halt unter Anfang keine Rolle gespielt hat, wissen wir ja alle, wie das dann ist. Ja. Also neue Spieler, die dann da nicht so zum Zug kam, kann man ja bei uns zum Beispiel Falko Michel nehmen, ja, der unter Fiedler ja keine
Genau.
große Rolle gespielt hat und dann unter Patrick Sander auf einmal jetzt seitdem Stammspieler ist und das ja auch im Grunde gut macht. Ja. Also das kann ja da in Düsseldorf durchaus auch passieren. Allerdings glaube ich, wenn man mal so ein bisschen auf Ende guckt, der hat ja in Münster eigentlich eine wirklich gute, was heißt eigentlich, der hat ja mit Münster eine gute, sehr ordentliche Hinrunde gespielt
Ja, das ist so.
und dann gab es ja diesen wirklich großen Einbruch in der Rückrunde. Und das wirkte mir dann auch, also jetzt ganz weit weg aus der Ferne geguckt, natürlich nur mit dem, was ich dann auch von den Spielen so sehe und wenn ich mal ein Münsterspiel geguckt habe. Man hatte so den Eindruck, er hat keine richtige Idee mehr, wie er selber da auch einen Ansatz finden kann, da rauszukommen mit Münster. Und da ist so für mich jetzt die Frage, und das ist, glaube ich, so diese große Frage, bringt es jetzt was, wenn du einen Trainer holst, der, ich will jetzt nicht sagen gescheitert, das ist zu hart. Aber der in Münster eben entlassen wurde, weil es dann am Ende nicht mehr lief. Also frage ich mich wirklich immer schon so ein bisschen, wie kommt man dann auf den Gedanken, dass das in Düsseldorf auf einmal funktionieren soll?
Tja,
Das
gute
finde ich
Frage.
grundsätzlich immer spannend, so im Fußball, dass man oft Trainer holt, die woanders in Anführungsstrichen oder die es dann an anderen nicht das geschafft haben, was man sich vorgestellt hat, die holt man dann und sagt so, jetzt machst du es bei uns halt einfach besser, so. Andererseits muss man natürlich sagen, von Ende vielleicht auch clever gemacht, ja. Also, Mensch, ich lasse mich jetzt in Münster entlassen, vielleicht schmeißt er noch irgendeinen Trainer raus, hahaha. Düsseldorf, toll, eigentlich ein gutes Umfeld, mit einer Struktur im Verein auch, glaube ich, der dafür gemacht ist, auch eigentlich eher mal vielleicht nochmal nach oben anzuklopfen in
Naja,
den nächsten
klar.
2, 3 Jahren.
Naja,
Ja,
klar. Ja,
so,
logisch.
also von daher schon clever von ihm, ja, in Münster zu sagen, oh nee, hier hau ich jetzt in den Sack.
Naja,
Nein,
okay.
Spaß. Ja,
Er
aber
wurde
ich,
ja ein
also,
Sackerhorn sozusagen.
genau, und also das große Problem von Düsseldorf ist ja, wenn man mal auf die Tabelle guckt, das ganz große Problem von Düsseldorf ist ja deren Offensive. Also die haben ja in 29 Spielen gerade mal 27 Tore gemacht.
Ja, das ist
Obwohl die dort
wahr.
vorne, unter anderem einen Cedric Itten haben, ja, der nun kein schlechter Stürmer ist. Und trotzdem, also da scheint ja dann die Thematik eine ganz andere zu sein. Und da glaube ich, da kann es dann schon funktionieren, wenn du mit Ende einen Trainer holst, der eben diesen spielerischen Ansatz eher auf, ich sag mal, wie sagt man jetzt, präferiert, ne? Und da eben nicht sagt, wir holen jetzt einen Feuerwehrmann. Also man hat da schon die Idee mit Ende auch jetzt, klar, den Klassenerhalt zu schaffen sowieso. Du holst ja keinen Trainer, wo du sagst, nee, jetzt steigen wir ab, sondern willst du mit dem Spiel noch die Klasse halten. Dass man da eben, das ist so das, was in dem Podcast dann so rauskam, dass man da eben jetzt einen Trainer holt, mit dem man dann auch jetzt nicht nur für 4, 5 Spiele plant, sondern für möglicherweise 4, 5 Jahre. Wenn
Ja,
das klappt,
hat auch einen langfristigen Vertrag bekommen,
genau, wenn das
ne?
klappt, Chapeau. Allerdings jetzt ist halt wieder auch das Thema Erfahrung, wobei ich der Meinung bin, du musst nicht zwingend einen Trainer, einen erfahrenen Trainer haben, der sich im Abstiegskampf auskennt, meiner Meinung nach. Du musst einen Trainer haben, der seine Spielidee vermitteln kann. Ja, und wenn er das, und wenn er das kann und die Mannschaft das mitträgt, dann brauchst du nicht zwingend Erfahrung. Also Kettemann von Paderborn hat auch keine Zweitliga-Erfahrung gehabt und die stehen auf Platz 2. Ja, also das ist ja
Ja,
alles
ja.
irgendwo so ein bisschen, ja. Also ich bin gespannt, wie das dann in Düsseldorf, da kann sich von mir aus gerne ein Trainereffekt einspielen, aber bitte erst nächste Woche.
Ja, wohl gesprochen. Ich habe jetzt in der Zwischenzeit nochmal geguckt. Also Cedric Itten hat tatsächlich schon 12 Mal getroffen für Düsseldorf diese Saison. Und dann wird es aber dünn. Also der nächste Torschütze ist dann Muslia, der ja nun verletzt ist mit 4 Treffern. Dann Christian Rasmussen ist gerade ebenfalls verletzt mit 2 Treffern. Appelkamp und El Asusi ist, glaube ich, auch verletzt. So, Top-Vorlagengeber, eben besagter Muslia, jetzt ja immer noch verletzt, ist ja der gleiche Spieler. Ja, also das ist so und die haben ja schon, also die haben ja schon, das stimmt, also Kastenmeier ist bloß Kapitän, das ist keine Verletzten-Notiz hier, das ist einfach bloß die Kapitänsbinde. Ich dachte schon, dass der auch verletzt ist. Ja, aber ansonsten haben die hier wirklich, muss man schon sagen, also das geht hier quer durch. So, Tim Rossmann, links außen, aber vor allem in der Offensive eben die Ausfälle, ne? Also Tim Rossmann, Christian Rasmussen, muss die ja jetzt an Harry. Okay, der ist vielleicht jetzt nicht so wichtig, weil der ein bisschen hohen Marktwert hat, weiß ich nicht.
Ja, man
Genau.
hat immer mal wieder Spieler gefehlt und ja, und bei Anfang, man hatte das Gefühl, so zu Beginn der Rückrunde hatte man das Gefühl, dass das klappt jetzt mit Anfang. Haben wir dann auch die entsprechenden Ergebnisse eingefahren, aber jetzt so die
Ja.
letzten Wochen war das eben wieder so, ja, wo du sagen musst, bei aus Düsseldorfer Sicht, boah, 4 Niederlagen in Folge, ja, und dann hängst du eben da unten, du kannst ja sagen, zwischendrin waren die ja eigentlich raus aus dem Abstiegskampf. Da konntest du ja eigentlich sagen, okay, das hat sich jetzt für Düsseldorf erledigt, die holen jetzt noch 5, 6 Punkte. Und dann ist das Thema erledigt. Und dann fangen die auf einmal an, 4 Spiele zu verlieren. Ne? Also, ja, ich mein dritter Trainer jetzt in Düsseldorf. Ja. Alle guten Dinge sind 3. Mal gucken. Also, wie gesagt, können von mir aus gerne Spiele gewinnen, aber bitte erst ab nächster Woche. Dann diese Woche bitte nicht.
Nee, richtig, genau. Sehe ich ganz genauso. So, und da ich jetzt zu dem ganzen Themenkomplex Fortuna Düsseldorf nichts mehr antragen kann, zu dem, was du gesagt hast, würde ich sagen, wir tippen mal unsere Aufstellung. Die habe ich jetzt hier vom letzten Mal gar nicht übernommen, das ist aber gar nicht so schlimm. Kriegen wir auch so hin. Also, Reimann im Tor, ja, ist ja klar.
Ich würde nichts ändern.
Naja,
Also ich
dann.
würde die Aufstellung nehmen, mit der wir gegen Paderborn gespielt haben.
Das war hinten links, war das, Musonda, ne?
Musonda, Müller. Ja, wobei, ja gut, die Alternative ist Igor. Ja, dann, nee, dann lass
Nee,
lieber
nee, nee,
Mathiesen
nee,
drauf.
nee, nee, ja.
Nee, dann lass mal lieber Mathiesen drauf.
Und rechts war dann Hercher, genau. Dann,
Igor
naja,
weiter von der Bundesliga träumen.
ich würde aber eine Änderung schon gerne vornehmen wollen. Und zwar, warte mal, jetzt haben wir in der.
Ja, Steinmach für mich, für Gnacker. Ja, sehe ich
Ja,
auch so,
oder?
ja.
Also Steinmach, Michel, Ulrich. Und dann vorne Atik, Tschukowski,
Ja, und Tachi von mir aus auch wieder.
Tachi.
Oder, naja, ich fand aber auch, wie gesagt, nach seiner Einwechslung fand ich Hercher auch gut im Spiel, hat auf offensiv Akzente gesetzt.
Der ist doch schon drin.
So ist der schon drin.
Weil der hinten rechts spielt.
Aber wir haben ja gesagt, wir nehmen die gleiche Elf, mit der wir gegen Paderborn gespielt haben.
Ja, und wer war da hinten
Da ging
rechts?
ich jetzt Bockhorn.
Bockhorn. Genau,
Ja.
deswegen
Ach so. Ach, du hattest unsere Aufstellung übernommen, die wir aufgestellt haben, oder was?
nee, weiß ich nicht. Ich habe jetzt einfach hier
Okay.
wild vor mich hingetippt, ohne nachzudenken. Ich bin dafür zu müde inzwischen. Und deswegen war es wichtig, dass du mir einfach die Aufstellung nennst. Aber jetzt habe ich hier Folgendes aufgeschrieben. Und du musst sagen, ob das jetzt stimmt. Ich zähle aber vorher die Spieler durch. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, passt. Also Reimann, Musonda, Müller, Mathiesen, Bockhorn, Steinmach, Michel, Ulrich, Atik, Krukowski und Tatschi, ja? Ist das okay so? Ist das okay für dich?
Letztes ist ja egal, was wir hier sagen, aber
Natürlich
ja.
ist das sowieso, also das ist ja grundsätzlich erstmal gesetzt. Aber ja.
Wobei, also Tatschi kannst ja noch in Klammern Herrscher schreiben. Also das könnte ich mir halt auch vorstellen. Das nach der zweiten Halbzeit, die war gut. Dass auch vielleicht ein Herrscher, wenn es eine Option ist vorne.
Wissen wir, warum Barisch ausgewechselt wurde gegen Düsseldorf? Gegen Paderborn?
Na, ich glaube, der war. Also das weiß nicht. Nein, wissen wir nicht, aber
Ich hatte mich
nach
das
einer
nämlich
Verletzung sah
gefragt.
das nicht aus. Ich glaube, Barisch war einfach durch.
War platt deiner. Na gut, wie ist dein Ergebnistipp?
Na, ich tippe das Gleiche, was ich bei den Jungs am Montag getippt habe. 2-1.
Ich sag 2-0. Ich glaube, wir kriegen da mal kein Gegentor. Und gewinnen das Spiel. Jetzt müssen wir gewinnen. Also das ist jetzt wieder so ein Ding, wo ich glaube ich, ach, ich weiß nicht, ich glaube, ich kann es tatsächlich sogar gar nicht gucken. Ich fällt mir gerade ein. Aber das ist jetzt wieder ein Spiel, was bei mir definitiv für höhere Anspannung sorgen wird. Das wird so eine Nummer wie Münster, wo ich, wenn ich das gucken kann, halb aufgelöst, dann hier auf der Couch rumoxidiere und irgendwie Angst kriege, weil ich nicht in Magdeburg werde sein können zu dem Heimspiel. Ja, aber total wichtig. Direkter Konkurrent musst du schlagen zu Hause. Ja, Punkt. Mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Also eins der berühmten 6-Punkte-Spiele, Endspiel wieder, würde ich schon auch sagen. Genau, denn danach geht es nach Nürnberg, wenn ich das richtig weiß. Ist das so? Ja, ne? Danach geht's nach
Nürnberg
Nürnberg,
und
dann
dann
kommt
kommt Hertha.
Hertha. Genau. Warte, Nürnberg, dann kommt Hertha, dann fährst du nach Kiel, auch potenziell noch direkter Konkurrent und dann ist die Saison durch.
Dann hast du
Dann,
noch lauter, ne?
na lauter noch, genau, also als letztes Spiel, da werde ich dann auch wieder da sein. Das habe ich auf jeden Fall hier schon eingeloggt. Ja, musst du. Gibt es keine zwei Meinungen. Musst du 3 Punkte holen. Fertig aus. Thema erledigt. Gut, was haben wir noch zu Düsseldorf? Was hast du noch zu Düsseldorf? Hast du noch was zu Düsseldorf?
Nö, nö, nö.
Nö. Dann biegen wir entspannt in den sonstiges Bereich ein und da habe ich jetzt erstmal eine Bitte an dich. Ich weiß, dass du gestern auf einer Veranstaltung in der Fachhochschule warst.
War ich?
Ja, glaube ich. Oder du hast halt einfach später irgendwelche Bilder in deinem Status gepostet. Aber also falls du da warst, kannst du ja berichten, worum es da ging, wenn du möchtest. So.
Möchte ich?
Weiß
Ja,
ich nicht, musst
doch.
du wissen. Also
Ja, nee,
sonst mache ich mit dem nächsten Punkt weiter. Genau.
Ja, Fachhochschule hat ja wieder zusammen mit dem Fanprojekt, die machen ja jetzt schon seit, ich glaube, was hatte Stefan gesagt, 2006 machen sie das. So eine Ringvorlesung immer zur Weltmeister, zu der dann stattfindenden Weltmeisterschaft mit so 7, 8 Ringvorlesungen, die sie da machen, zu verschiedenen Themen. Und da war gestern Auftakt. Ich gucke mir mal schnell das Bild dazu raus. Da war gestern Auftakt. Oh, Internet. Wo habe ich's? Ich weiß nicht, wo ich's habe. Habe ich's hier? Hier habe ich's, genau. War gestern Auftakt und gestern ging es um die drei Gastgeber der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft. Da war zugeschaltet jemand aus New York, ein deutscher Journalist.
Okay, krass. Weißt
Nee, das habe ich tatsächlich vergessen.
wie der hieß? Okay.
Dann war zugeschaltet ein Trainer aus Calgary, der ist dort an der Universität in Calgary als Fußballtrainer angestellt. Und ein Journalist, der unter anderem für das Zeitschriftenmagazin schreibt, der Michael Stoffel, der war 3 Monate in Mexiko, der ist vorgestern oder am Montag aus Mexiko zurückgekommen und hat dann zur Situation in Mexiko ein bisschen was erzählt. Das war schon sehr, sehr interessant, muss ich sagen. Also gerade auch, also USA ist ja das, was man so ein bisschen auch weiß. Aufgrund der medialen Situation, politisch hin oder her. Also alles, was man da so hört, das weiß man ja ein Stück weit, ja. Wie es in den USA so aussieht.
Genau,
Was ganz
ja.
interessant war, dass die, ja, dass bei den Amis schon diesmal auch sichtbarer ist. Sie hatten ja 94 auch eine WM schon mal. Und diesmal ist die WM tatsächlich sichtbarer dort. Also es ist immer noch so, das, also im Großen und Ganzen immer noch so, dass es den Großteil der Leute eher nicht interessiert, aber man sieht schon, in den USA ist es Weltmeisterschaft, also an den Spielorten ist schon auch ein bisschen was zu sehen, allerdings ist das nicht vergleichbar, da gesagt, mit Europa. Also wenn jetzt hier in Europa eine Fußball-WM wäre, dann wäre ja jetzt hier schon mit Plakaten und keine Ahnung, was würdest du ja schon darauf aufmerksam gemacht werden. Das ist da eben noch nicht so. Was da auch ganz interessant war, auch da sieht man mal, weil es ja immer heißt, Politik soll sich auf den Sport raushalten, was ja eigentlich nicht oder was ja nicht möglich ist. Und da sieht man mal, wie dann auch politische Entscheidungen sich auch auf so eine Fußballweltmeisterschaft durchaus auswirken können. Und zwar hat der Journalist dann gesagt, die haben ein ganz großes Problem mit Hinblick auf die Sicherheit zurzeit noch.
Klar.
Er sagt, er geht davon aus, dass sich das noch ändern wird. Hintergrund ist, Trump hat ja Gelder fürs Heimatschutzmuseum, warum habe ich da
Museum vor
Museum geschrieben?
allem. Ich habe keine Ahnung.
Heimatschutzministerium, keine Ahnung, warum ich da Museum geschrieben habe. Fürs Heimatschutzministerium hat er ja Gelder gestrichen. Und jetzt darfst du dreimal raten, wer dort letzten Endes für die Sicherheit bei den Fußballspielen erstmal grundsätzlich zuständig ist. Richtig.
Na, vermutlich Eis, oder?
Das Heimatschutzministerium. So, und jetzt haben die natürlich die Thematik dort, wissen noch nicht so ganz so richtig, wie wollen sie eigentlich dann, wenn die WM ist, die Fußballstadien absichern. Er sagt, das wird sich bis dahin auf jeden Fall noch gerade ziehen, weil Trump natürlich mit dieser WM auch Werbung machen kann. Stichwort Sportswashing.
Genau.
Ja. Und von daher ist das schon ganz interessant. Aber er sagt halt auch, was man nicht erwarten braucht, ist, dass die Stadien leer sind. Trotz der horrenden Ticketpreise. Weil eben, er sagt, man wird in den USA, in den amerikanischen Stadien wird man sehr, sehr viele Mädchen und Frauen sehen, weil ja Frauenfußball
Ja,
in den USA sehr
genau.
populär ist.
Ja, das stimmt. Das ist
Und hat er eben
richtig.
auch gesagt, da kann man davon ausgehen, die Stadien werden voll sein. Und es werden sehr, sehr viele Familien, sehr, sehr viele Mädchen und Frauen dort sein, weil eben Fußball dort eine sehr, sehr große Rolle spielt.
Richtig.
Dann hat er eben auch gesagt, einen großen Hub dort hat Jürgen Klinsmann in seiner Zeit als amerikanischer Nationaltrainer verursacht, das ist das falsche Wort. Also hat er einiges angeschoben mit Dingen, die er dann aus Deutschland so mitgebracht hat, sage ich mal, so Ideen. Also hat gesagt, durch Klinsmann sind dort unter anderem auch Akademien also Fußballakademien entstanden, die dann eben entsprechend im Jugendbereich so in die Richtung arbeiten, wie das eben jetzt in Europa der Fall ist. Das war ganz interessant. Ja, und ansonsten eben die Probleme, die man so kennt. Marcel auch aus dem Discord, der war auch da, der hatte dann gefragt, ob es jetzt so mit Einreisebestimmungen, weil ja Trump da auch gesehen, Senegal und so, da hieß es ja, bleibt mal lieber zu Hause, so nach dem Motto.
Genau, das
Aber
habe ich
auch
auch
da hat er
gelesen, ja.
gesagt, aber da hat er auch gesagt, auch da wird eigentlich, wird, da wird erwartet, dass man das lockert und dass auch jeder dann dorthin kann, der auch Fußballspiele gucken will, dann auch ins Land kann. Also es ist dann, das kann, sagt er, das kann man sich, wird er sich politisch nicht erlauben können, das zu tun. So, dann Kanada, das war auch ganz interessant, also das war wirklich interessant, weil ich mir so dachte, Alter, das ist ja nun eine ganz andere Welt. Also in Kanada ist tatsächlich, er sagt, der Zulauf an Kindern, die Fußball spielen, ist extrem.
Aha, okay.
Kanada ist ja auch ein Einreiseland. Kommen ja auch also viele, viele, wie sagt man, Migranten und sind eben auch Migranten aus Südamerika, aus Europa und die bringen natürlich diesen Sport Fußball halt mit, ne? So, weil die kennen das ja aus ihren Heimatländern, wo dann Fußball, also Heimat, aus den Ländern, wo sie herkommen, ist ja Fußball dann populär und die bringen das mit und er sagt, in Calgary zum Beispiel ist man inzwischen an einem Punkt, die müssten eigentlich sieben oder acht Plätze bauen in der Stadt.
Wow, krass.
Um dem gerecht zu werden, wie da gerade der Zulauf ist beim Thema Fußball und Kinder. Und dann hat er mal erzählt, wie das da so läuft. Thema Jugendförderung. Also bei uns ist es ja so, Vereine, da gehst du mit deinem Kind hin, meldest dein Kind an, kann da Fußball spielen.
Ich glaube, da ist viel mit Kohle, ne? Also musst du halt Geld mitbringen.
Ja, genau. Da musst du halt extrem viel Geld mitbringen. Er hat dann mal gefragt, was man denkt, was dort so ein Trainer, also das ist ja dann so, was bei uns in dieses Modell Fußballschule, was wir bei uns in dieses Modell Fußballschule kennen, ist da eben auch so. Da sind dann Leute, die sagen, sie sind Trainer. Er sagt aber, da hast du dann eben auch Leute bei, die haben noch nie in ihrem Leben Fußball gespielt, geschweige denn irgendwie mal einen Trainerschein gemacht. Aber sie trainieren dann Kinder 5, 6 Mal die Woche und das kostet richtig Geld. Und dann hat er mal gefragt, was wir denn denken, was denn so ein Fußballtrainer dort im Monat an Kohle bekommt. Ja, sondern hat halt jemand gesagt, na, so vielleicht $1.000 im Monat. Sagt er, na ja, knapp dran. Zwischen 70 und 80.000. Also
Monat?
im Monat.
Bitte?
Ich dachte auch, ich höre nicht richtig.
Warte mal,
Ja.
warte mal, warte mal. Also wir reden jetzt hier nicht von Rubel oder so, ja? Also
Nee, nee.
70 bis
Kanadische Dollar.
80.000
Kanadische
kanadische
Dollar.
Dollar monatlich.
Ja.
Wir können
Also
jetzt
da sie,
sofort
also.
aufhören, hier aufzunehmen, Thomas. Ich kaufe mir
Du, ich.
sofort ein Ticket
Ja.
und werde ausreisen. Es ist jetzt
Ich habe auch
wirklich.
gesagt, Alter, ich bin 10 Jahre zu alt und Scheiße, ey.
Oh. Also
Dann
wenn
sitzt
hier.
er ja auch nicht.
Das ist ja unfassbar. Okay, also du musst nichts können und kannst da aber noch auf
Ja.
den Arsch machen. Das ist ja gut, das ist ja genial. Ey, wir machen einen
Genial.
Fußball-Podcast seit 10 Jahren, Thomas. Wir sind super qualifiziert. Wir müssen da unbedingt rüber. Ganz wichtig. Können
Also,
wir auch von
es
da
ist.
machen. Podcast können wir auch von da machen. Ist egal.
Nur von da machen, ja, genau.
Ja.
Nee, ist krass. Also, was hat er noch gesagt? Also, so gerade im sportlichen Bereich, wie gesagt, das tut sich halt in der Beziehung viel, dass viele Fußball spielen wollen. Eben auch, er hat dann auch mal gesagt, was das kosten würde, weil du musst ja aufgrund des Wetters, also er hat dann auch gesagt, die waren jetzt vor 2 Wochen, glaube ich, war das, genau, vor 2 Wochen hat er gesagt, haben die mit ihrer Unimannschaft ein Trainingscamp gemacht. Alter. Und hatten Samstag 20 Grad, schönstes Wetter, alle im T-Shirt, kurze Hose, ja, Training gemacht, nächsten Tag Schnee.
Stark. Okay.
Und er hat gesagt, Wetter ist halt krass, ist halt ein krasser Punkt da in Kanada. Und er sagt, in Calgary wie gesagt, müssten sie halt 7 bis 8 Trainings, also 7 bis 8 Plätze bauen. Und wenn wir da von Plätze bauen reden, reden wir ja nicht von, so wie bei uns hier, ja, machen wir mal einen Kunstrasenplatz, zack, 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 erledigt. Er hat gesagt, also die Kosten für Trainingsbedingungen sind extrem hoch. Wenn die einen Kunstrasenplatz dort bauen wollen würden, plus die entsprechende also du müsstest ja im Prinzip, müsstest du ja Hallen bauen. Aufgrund des Wetters müsstest du ja Hallen bauen. Und er sagt, da bist du bei einem Kostenrahmen zwischen 10 und 15 Millionen Euro.
Kann man da nicht von den Isländerinnen und Isländern lernen? Die haben das ja scheinbar auch ganz gut umgesetzt, ne? Diese Hallentrainingssachen und so.
Und dann das nächste ist das Problem, was die vor allem im Jugendfußball haben. Das Land ist ja nur, weiß man ja, das Land ist ja nur ziemlich groß und du hast ziemlich viel Land. Ja, so. Und da hast du dann eben das Problem, dass Mannschaften aufgrund dessen, dass das halt so weit auseinander ist alles, dass dann im Jugendbereich 4 Mannschaften gefühlt 60 Mal gegeneinander spielen. Also du kannst halt nicht weiterfahren. Die nächsten weiter entfernten sind dann 2, 3, 4 Stunden weg und das kannst du halt nicht machen. Ja, das ist dann einfach zu aufwendig alles. Das ist halt so das Problem, womit die da in Kanada leben müssen. Und das ist halt wirklich so, die haben keine Einnahmen durch TV-Gelder oder durch Zuschauer, sondern da werden eben wirklich, wie du schon gesagt hast, das kostet halt richtig Geld und da lacken die Eltern dann von den Kindern richtig Geld hin, dass dieses Modell dann da funktioniert. Also das ist schon krass. Und er sagt auch, du siehst von der WM in Kanada nichts. Also er hat gesagt, am Wochenende war jetzt der WM-Pokal in Calgary. Hat er gesagt, das hat kaum jemand interessiert. Also es ist
Was
halt
aber
wirklich.
was ja spannend aber eigentlich ist, ne? Weil wenn das da so einen Boom hat und die ganzen Menschen mit einer Migrationsgeschichte da
Erst
natürlich den Sport
richtig
mitbringen,
interessant.
ist das, dann ist es schon ein Widerspruch, ne? Dass das dann da nicht sichtbar ist. Ja? Aber vielleicht ändert sich das nochmal ein Stück weit, wenn das dann wirklich läuft, das Turnier.
Ja, liegt vielleicht auch daran, die kanadischen Spiele, also die Spiele, die in Kanada stattfinden, sind ja in Vancouver und in Toronto. Liegt vielleicht auch daran, vielleicht ist das dann an den Spielorten selber anders, dann, wenn es soweit ist.
Das meine ich. Oh.
Ja, hat er auch gesagt, wird man eben sehen. Er sagt auch, man erhofft sich so ein bisschen, und das ist ja auch grundsätzlich eine Idee, die ja so eine WM-Vergabe in solche Länder auch haben kann. Man erhofft sich schon so ein bisschen, kann er durch diese WM einen entsprechenden Coup auch nochmal, dass da eben auch nochmal vielleicht auch Gelder locker gemacht werden in einem Bereich, der dann eben anders ist, also wo man dann eben sagt, okay, wir müssen da ein bisschen mehr auch machen, weil es scheint ja dann auch wirklich was zu sein, was die Kinder und die Jugendlichen eben auch wollen. Hast ja wieder was, wo du so von der Straße runterkriegst, wo du was Vernünftiges machen und keinen Scheiß machen. Ja. Also von daher sollte das ja auch im Interesse sein dann so. Und jetzt kommen wir zu Mexiko. Mexiko war geisteskrank.
Okay.
Also was der erzählt hat, heilige Scheiße. Also Mexiko natürlich ganz andere Welt. Fußball ist da Nationalsport Nummer 1. Da ist inzwischen alles auf diese WM, also auch kommerziell alles auf diese WM. Also Werbespots, Werbeplakate, alles auf WM.
Ist ja auch dann gar kein
Spiel.
Druck für die Mannschaft zum Glück, ne? Also,
Ja, genau. So,
die kann frei
also da ist,
aufspielen, das ist alles cool.
also die sind völlig dort von dem WM-Fieber, also die sich es leisten können. Jetzt kommen wir nämlich zu den Sachen, wo es dann unangenehm wird. Auch dort gibt es diese Themen, die man ja auch schon in Rio und in Sao Paulo hatte, Thema Gentrifizierung in den Städten.
Na klar.
Auch da sorgt man dafür, dass durch Verteuerung von Gebieten, dass man die Leute eben, dass man ärmere Leute eben dann aus diesen Gebieten raustreibt damit, beziehungsweise sie werden einfach, ich sage jetzt mal, platt gemacht. Ja. Also genau die gleiche Thematik, die in Brasilien auch war. Dann gibt es in Mexiko wohl gerade großes Thema mit Wasser, sowohl Ab- als auch Frischwasser, haben die ein großes Thema wohl. Und da stellt man natürlich zu Recht die Frage, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, die mehreren 100 Millionen, die man da jetzt in diese WM investiert hat, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, die in ein vernünftiges Wassersystem zu
Ja,
investieren.
das wäre wieder viel zu einfach gewesen.
Ja, zu einfach, ja. Und das ist halt auch, also das ist, und dann kommt da ja noch erschreckend hinzu, also erschwerend hinzu, das Thema Kartelle. Das hat er dann auch sehr anschaulich gezeigt. Das kriege ich jetzt leider Gottes nicht mehr alles zusammen, aber das ist halt auch schon krass, also was da in Sachen Kartellen abgeht und dass die da eben, ja, wenn es da ganz blöd läuft, dass dann so Kartelle eben sagen, na, dann machen wir halt so ein Fußballstadion mal zu einem Schaukampfort. Da ist im April oder neben März 2022, also ich habe davon gar nichts gehört, ich weiß nicht, ob du davon damals was mitbekommen hast. Gab es einen sogenannten schwarzen Freitag oder schwarzen Samstag dort. Da gab es nach Auseinandersetzungen in einem Stadion 17 Tote,
Nee, gar nicht auf dem Schirm.
mehrere hundert Schwerverletzte. Und da musste ich mir so, als bei den ganzen Sachen, die er so erzählt hat, musste ich immer so an unsere Polizeivertreter in Deutschland denken, wenn die dann von bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Stadion sprechen, diese Vollidioten. Da habe ich mir so gedacht, Leute, ihr solltet mal 3 Wochen nach Mexiko gehen. Ich glaube, dann werdet ihr solche Worte nicht mehr nutzen, wenn hier mal in Deutschland mal ein Bengalo angezündet wird.
Naja, es kommt
Ja.
immer ein bisschen so auf die Frage an, wo du herkommst, so, weißt du? Also was du quasi gewohnt bist.
Also das ist schon krass. Und wie gesagt, an diesem, wo da diese Ausschreitungen waren, man munkelt nicht nur, man geht schwer davon aus, und das ist wohl, also gibt es wohl auch klare Indizien für. Das war halt einfach eine Kartellnummer. Also das war ein Verein, der das Heimspiel hatte, der Verein, der war jetzt nicht dafür bekannt, irgendwie eine Hool-Szene zu haben oder überhaupt. In Südamerika sind das ja halt diese Barra Bravas, was man ja bei uns mit Ultras vergleichen kann, nur die sind halt noch einen Zacken schärfer. Also dagegen sind unsere Ultras in Deutschland wirklich Kindergarten, glaube ich, was das Thema Gewalt angeht. Da ist es wohl dann so gewesen, was heißt wohl, ist es dann so gewesen, dass dort eine Kartellauseinandersetzung im Stadion geführt wurde.
Ach ja.
Und es dann halt 17 Tote gab. Und da reden wir von 17 Toten, nicht jetzt einfach nur erschossen oder so, sondern geschnappt, windelweich geprügelt und dann halt an einer Zuschauerbalustrade irgendwo aufgehängt. Also, ja, da reden wir halt von solchen Sachen. Wie
Ja,
gesagt,
Wahnsinn.
bürgerkriegsähnliche Zustände, wenn in Deutschland mal eine Fackel brennt. So viel dazu. So.
Naja, oder
Ja, also.
schicken deutschen Polizeivertreter mal in ein griechisches Stadion, ist ja so ähnlich. Also,
Ja.
ja, ist ja so.
Also. Da dachte ich, also das war wirklich, da hast du gedacht, alter Verwalter. Und dann kommst du so zu dem Schluss. Ich hatte mich dann mit Stefan vom Fanprojekt danach noch ein bisschen unterhalten. Und dann sind wir dann beide auch zum Schluss gekommen. Also wenn du da jetzt hinfährst, um dir ein TV anzugucken, eigentlich nach Kanada,
Ja.
ja. Die anderen beiden Länder, glaube ich, ist so vermintes Gelände, sollte man, glaube ich, vermeiden. Wie gesagt, die haben noch viel mehr erzählt. Ich krieg das aber alles gar nicht mehr zusammen. Das war also das, was ich mir so ein bisschen mitschreiben konnte in der Zeit. Das geht auch weiter. Das ist jetzt jede Woche. Gibt es da eine Veranstaltung? Also wer da Interesse hat, nächste Woche zum Beispiel am 21. April ist das Thema Reflexion über das Verlieren im Fußball. Ich meine, das passt ja auch gerade so ein bisschen zum FCM.
Ja.
Ja, also das ist ein ehemaliger Prof von der Hochschule, der da was dazu sagen wird. Dann am 28. April aufgestiegen aus Ruinen, Ostfußball anno 2026, klingt auch sehr interessant. Ja, und dann hat man eben, das sind 8 Veranstaltungen, das geht bis zum 9. Juni, immer jede Woche Dienstag ist das, 18:15 Uhr, und eine Veranstaltung wird auch sein, ich glaube, das ist nicht uninteressant, auch aus FCM-Sicht, am 2. Juni zum Beispiel ist das dann, das wird in der VIP-Lounge des FCM stattfinden, da geht es um soziale Verantwortung von Fußballvereinen, und da ist Gast Martin Geisthardt.
Gut.
Und das sind wirklich sehr, sehr spannende Themen. Ich kann dir gerne das Bild nochmal schicken, was ich da habe. Dann kannst du es ja nochmal verlinken für die, die Interesse haben. sich das
Ja, mach das mal. Mach das mal.
anzuschauen.
Das
Also
Programm
ist
gibt es bestimmt doch
wirklich,
irgendwo online. Dann
ja, sage ich schon noch online, auf jeden Fall.
gucke ich da nochmal in die Show. Ich muss eigentlich nur, also guck nochmal ins Netz. Ich muss eigentlich nur wissen, wie die Reihe heißt. Aber das verlinke ich gerne. Das klingt nämlich total spannend, was du da gerade erzählt hast. Und es ist ja auch nicht das erste Mal, dass die Fachhochschule
Genau.
da zu solchen Formaten einlädt. Das ist schon cool. Das fetzt. Fein. Ja, ist ja super. Ich könnte jetzt noch in eine ganz andere, also wir haben jetzt noch zwei Möglichkeiten, also wir sind jetzt an einer Kreuzung und können nach rechts oder nach links abbiegen. So, nach links landen wir bei Union Berlin und rechts landen wir in Emden. Du darfst aussuchen.
Wenn, was war das zweite M denn?
Emden, ja.
Wegen der Otto-Nummer?
Na, da weiß ich nichts drüber. Nee, ich habe was anderes mit Emden. Das ist auch nur eine ganz
Ja,
kurze, da kann ich einen Satz sagen halt. Also, ja, aber.
dann können wir auch beides machen. Wenn das ein Satz ist, können wir auch beides machen. Dann
Na,
kannst
wir
du einfach
machen auch,
geradeaus fahren.
na, wir machen auch beides.
Ach so, es ging ja jetzt darum, was passiert. Ja, dann mach erst Emden, wenn das schneller
Ja,
geht.
das geht schnell. Da kann ich nur verkünden, Björn Lindemann, wer kennt ihn nicht mehr?
Okay, ja, jetzt.
Der wird zur neuen Saison Cheftrainer bei Kickers Emden. Die wollen jetzt Feierabendfußball beenden und wollen jetzt wieder sozusagen ernsthafter und so. Und das finde ich, war eine Nachricht wert, weil schöne Grüße an der Stelle übrigens an Sascha, der mir den Text dazu geschickt hat. Aber der Kollege Lindemann war wohl bei Jeddelo jetzt Trainer oder so und ist jetzt, ja, bewegt sich jetzt in die Richtung. Schöne Grüße, Björn Lindemann, Freund des Podcasts, war ja hier auch schon mal zu Gast, werde ich nie vergessen, wie der einkaufen fährt und nebenbei mit uns spricht. War cool. Genau, der ist jetzt in Emden, das wollte ich kurz erzählt haben.
Nee, weil ich habe nämlich zu Emden auch was gelesen, und zwar, dass es zum 80. Geburtstag von Kickers Emden ein Sondertrikot gibt, was mit Otto designt wurde, wo vorne auf der Brust zwei Otifanten sind.
Geil.
Das hab ich zu Emden gelesen, ja, genau.
Boah, das müsste man eigentlich, also sowas müsste man eigentlich kaufen. Jetzt nicht, weil ich mit Emden irgendwie was am Hut hätte, aber das ist ja schon was, also sehr Besonderes, finde ich. Aber cool.
Das sieht auch schick aus. Ich kann dir das ja mal zeigen.
Ach so, du kannst ja hier freigeben, genau. Ja, mach mal.
Warte. Ich finde, das sieht auch schick aus. Guck dir das mal an, das ist ein schönes Trikot.
Ich schreibe Björn Dünnemann einfach an und sage halt hier schöne Grüße vom Podcast. Kannst du uns mal zwei von den Trikots besorgen? Das ist
Ja,
geil.
hier.
Das ist nicht ungeil,
Das,
muss ich
oder?
schon sagen. Ja.
Oder? Das ist jetzt, oder? Hier eine 8 und eine 0, also so in Anspielung auf die 80. Finde ich schön. Also, ja,
Sondertrikot.
Otto ist eh Legende, von daher.
Aber Sondertrikot, was ausverkauft, klingt schon mal nicht so gut. Das war am 13.04.
Für
Da
uns
muss ich mich.
jetzt, ja.
Da muss ich wohl. Letzten Trikots werden am Mittwoch, das ist schon vorbei, das Thema ist durch, im Ostfriesland-Stadion verkauft werden. Ah, damn it. Nun gut, dann werden wir diese Möglichkeit wohl nicht haben. Okay, na gut, na dann biegen wir nochmal kurz in die andere Richtung ab, nämlich nach Berlin zu Union, die jetzt also Geschichte schreiben damit, dass sie mit Marie-Louise Eta eine Cheftrainerin jetzt installiert haben. Und zwar nach der 1:3-Niederlage in Heidenheim trennte man sich wohl von Steffen Baumgart. Du kannst das jetzt korrigieren, wenn ich da Quatsch erzähle. Und auf jeden Fall ist jetzt eben Marie-Louise Eta, die auch schon im Verein, also die sowieso zur neuen Saison dann die Frauen, glaube ich, von Union übernimmt und auch Co-Trainerin schon lange da ist und so, also schon länger im Verein ist, die ist jetzt da Cheftrainerin, betritt da eben Neuland, ist die also erstmals in einer der Top 5 Ligen Europas eine ja, Trainerin. Und ich finde das extrem großartig, finde das super toll, finde es super scheiße, dass es jetzt schon wieder irgendwelche toxisch-männlichen Vollidioten geben muss, die dann Union Berlin, also ich kann mit dem Verein auch nichts anfangen, ja? Also von mir aus auch hier Platzhalter einfügen für einen anderen Verein, ist mir egal. Aber da halt eben mit irgendwelchen Hasskommentaren und sexistischer Kackscheiße da wieder überziehen und sich da echauffieren und produzieren und so, ich habe da so die Nase voll von, dass ich mir so denke, euch nimmt doch keiner was weg. Meine Fresse. Ist jetzt halt eine, weiß ich nicht, fußballfachlich versierte Person da vom Verein berufen worden. Die wird da jetzt Trainerin sein, die wird da jetzt die letzten Spiele bestreiten. Union wird die Klasse halten. Was wollt ihr denn alle? Ich finde das ätzend so und finde es aber cool. Auf der anderen Seite, wie gesagt, dass sie, naja, da jetzt auf dem Trainerstuhl sitzt und Trainerinstuhl in dem Fall, die Chance bekommt und das ist großartig. Finde ich toll. Und wollte es hier mitgebracht haben. Genau. Ja. Ja. So, das war's eigentlich hier in der Sonstiges-Liste.
Und da finde ich es dann aber schade.
Was findest du
Also,
schade?
da kann sie jetzt ja nichts dafür, oder auch Union kann da nichts dafür. Aber grundsätzlich ist es ja so, es gibt ja schon eine Trainerin im deutschen Profifußball und das nicht, und das auch schon relativ lange.
Das stimmt.
Der FC Ingolstadt hat ja Sabrina Wittmann zur Cheftrainerin gemacht 2024. Und ich muss dir ganz ehrlich, ich finde, klar, es ist natürlich, ja, also ich sehe das immer zwiegespalten. Einerseits sagen wir, es soll ja Normalität werden und wir wollen ja, dass das auch normal ist, dass wir über sowas reden. Andererseits macht man da jetzt wieder ein Thema draus, wo man denkt, Alter, haben wir jetzt gerade das achte Weltwunder erbaut. Ja, und wenn man dann mal nach Ingolstadt guckt, finde ich diesen Weg halt auch, und das finde ich unheimlich schade, dass das so gar nicht thematisiert wird, was der FC Ingolstadt gemacht hat. Die haben ja, dieser Sabrina Wittmann damals auch zur Interimstrainerin gemacht und waren dann aber so überzeugt von ihrer Arbeit, dass man gesagt hat, sie kriegt einen Vertrag. Man hat sogar eine Strafe des DFB in Kauf genommen, eine Strafzahlung, weil sie eben die nötige Trainerlizenz noch nicht hatte. Hat gesagt, wir bezahlen die, weil wir von ihrer Arbeit überzeugt sind. Sie hat diesen Schein jetzt gemacht, sie ist jetzt fertig damit und dort wurde jetzt der vor kurzem der im Sommer auslaufende Vertrag verlängert. Und ich finde, das, was man da in Ingolstadt macht, kommt mir jetzt in dieser ganzen Diskussion dabei viel zu kurz. Also klar ist das schön, Union ist ein Bundesligist, ist natürlich nochmal eine andere Ebene, von der Vereinszugehörigkeit her. Aber grundsätzlich finde ich, ist das, was Ingolstadt da gemacht hat, halt mindestens genauso erwähnenswert. Aber das war auch damals nur irgendwie eine kleine Randnotiz. Ja.
Ja,
Das
ist
finde ich
halt
einfach schade,
das ist schade, das stimmt.
dass dann eben der Verein FC Ingolstadt, der diesen Weg halt auch schon gegangen ist und das auch auf eine Art und Weise, die halt dann auch, ja, das klingt jetzt bescheuert, aber die halt auch nachhaltiger ist, weil jetzt sagt man ja, jetzt machst du 5 Spiele und dann gehst du halt zu den Frauen. Schade, dass das eben überhaupt nicht Erwähnung fand und auch in dem Zusammenhang jetzt gar nicht Erwähnung fand, ja, dass das eben es in Ingolstadt auch so eine Trainerin gibt seit 2 Jahren schon, und das dort vollkommen normal ist. Und hier macht man jetzt wieder ein Thema auf, also was heißt ein Thema auf? Nein, das bitte nicht falsch verstehen, aber man hype das so sehr und ich habe ich für jetzt lass es mal wirklich ganz bescheuert laufen und lass mal Union am Ende noch auf den Relegationsplatz rutschen. So, dann wer ist denn dann in der ganzen Wahrnehmung auch aufgrund dieses Hypes, der da jetzt erzeugt wird, wieder schuld? Natürlich nur sie. Ja? Und
Ja,
also das ist
das
dann,
hast du ja immer. Ich finde den Hype aber
finde ich einfach
ehrlicherweise
schade.
berechtigt. Ich finde den Hype ehrlicherweise aber berechtigt. Und ich finde es auch ärgerlich, dass sozusagen Ingolstadt in dem Kontext, und das ist wieder ein Problem der Sportberichterstattung, so da keine Erwähnung findet. Das ist super ärgerlich, das stimmt. Und das ist hoch anzurechnen, hoch zu schätzen, was Ingolstadt da macht. Aber nun ist Ingolstadt einfach auch ein Drittligist. So. Und der Punkt hier ist eben, dass es erstmals in sozusagen in der Top-Liga des Landes eine Trainerin gibt. Und das finde ich wichtig und richtig, das richtig groß zu machen. Ich finde das wirklich wichtig, weil wir hier von einem Bereich sprechen, wo sie sozusagen jetzt Pionierarbeit macht. Und das ist, und man sieht es ja auch an den Reaktionen, also das ist nicht ohne, das ist schwierig, glaube ich, für sozusagen, ja, also einfach weiblich gelesene Personen in diesem Umfeld so. Und deswegen finde ich das total richtig, dass man das richtig groß spielt und sagt, das ist toll, das ist klasse. Mich ärgert dolle, dass es ausgerechnet Union macht. Ich hätte mir da irgendeinen anderen Verein gewünscht, den ich sympathischer finde. Aber hey, das ist so. Trotzdem finde ich das total okay, dass man das ins Schaufenster stellt. Und bin aber völlig bei dir, dass man in dem Zusammenhang dann auch sozusagen die anderen Pionierinnen in den Bereichen mit nennen muss. So sehe ich auch so. So, und ich glaube, diese Geschichte mit der Frauenmannschaft, die sie übernimmt, die war schon klar. So, also das
Ja,
war sozusagen, das war
das
eh
hatten sie
schon.
letzte Woche an sie das verkündet, ja. Ich
Genau,
meine,
und
die ist ja
hier.
jetzt Co-Trainerin oder sie ist jetzt Cheftrainerin in der U19
Richtig, genau.
gewesen. Jetzt ist sie ja Cheftrainerin bei den Männern,
Genau.
und sollte oder wird dann im Sommer dann die Frauen übernehmen. Und das ist so das, wo ich mir denke, das macht es in meinen Augen wieder ein bisschen schade, weil jetzt erzeugst du ja schon eine Meldung, ja, die auch, wie du schon sagst, die dann hoffentlich auch Strahlkraft hat. Aber leider nur für 5 Spiele.
Na, weil es jetzt sozusagen weil die Situation jetzt eben so ist, ne?
Ja, klar, aber leider Gottes nur für 5 Spiele. Ja, also nach fünf
Ja.
Spielen ist das Thema dann wieder erledigt. Ja, und dann, also, das ist so das, was ich halt schade finde. Also was ich dann in dem Zusammenhang, wo ich mir gewünscht hätte, okay, dann geht doch den Schritt, dann geht ihn doch richtig und macht nicht, oder macht 2 Schritte und nicht nur einen. Ja.
Weiß ich
Das
nicht.
ist so ein
Also.
bisschen, find ich so ein bisschen schade, weil jetzt sind es 5 Spiele und dann ist das Thema, spätestens mit dem ersten Spiel der neuen Saison ist das dann wieder vergessen. Es ist erledigt.
Ja,
Und das ist das,
naja,
was ich dann gerade finde.
abwarten und also erstmal an der Stelle würde ich auch sagen, abwarten. Ne? Also es kann wissen beide, dass im Fußball viel passieren kann. Und dann muss man eben dazu auch noch wissen, dass auch sozusagen Trainerinnenposten im Frauenfußball jetzt tendenziell auch eher von Männern besetzt werden. Also auch das ist sozusagen eine gute Nummer eigentlich für den Frauenfußball, dass da sozusagen jetzt auch eine Frau deinen Cheftrainerposten übernimmt, weil das halt jetzt weit weniger landläufig ist, als man vielleicht annehmen würde. Also auch da macht sie, glaube ich, wichtige Arbeit. Und was sich Union da was bedenkt, wie die sich da aufstellen, keine Ahnung, kann ich jetzt gar nicht, also weiß ich nicht. Und das ist ja jetzt auch, aber auch das ist ja jetzt sozusagen nicht so super ungewöhnlich, dass halt jemand nochmal für ein paar Spiele übernimmt und der Verein dann sagt, okay, jetzt haben wir hier sozusagen, jetzt ist es, in dem Fall ist es eine Feuerwehrfrau, was nicht ganz trägt, weil die sind ja nun nicht in höchster Abstiegsgefahr.
Nee, ist ja.
Aber holst halt ein Interim und stellt sich dann neu auf. Auch das ist ja nicht unbedingt ungewöhnlich. Ja. So. Übrigens, sehr überragend fand ich die Reaktion von Horst Held, von dem ich nicht mal wusste, dass der bei Union in irgendeiner Verantwortung ist. Der sich ja schon sehr cool äußerte zu diesen ganzen, naja, Scheißkommentaren, die da absehbar und völlig erwartbar jetzt wieder so wieder eintrudelten. Ne? Und er hatte sich ja sinngemäß so geäußert, dass er gesagt hat: Nee, wir sind von der Entscheidung total, total überzeugt. Wir haben da eine fachlich absolut versierte Person, die wir da jetzt mit der Aufgabe betrauen und jetzt legt euch mal alle wieder hin. So. Fand ich irgendwie auch schön. Naja, ja, mal gucken, was es halt, also ob das jetzt wirklich einen nachhaltigen Effekt auch hat, das wäre ja dann eigentlich irgendwie so wichtig. Und wie gesagt, ich würde ja gerne in einer Welt leben, in der wir einfach, also in der das gar kein Thema mehr ist und es völlig normal ist, das ist egal, ob du nun
Ja,
Männlein oder Weiblein bist, dass du da halt eben diesen Job machen kannst, aber in der Welt leben wir eben nicht.
aber dafür muss natürlich auch, das ist das Gleiche, das ist ja das Gleiche wie in der Schiedsrichterei. Man kann das ja fordern und auch zu Recht. Problem ist allerdings, also Problem, also ein Umstand, den man da nicht außer Augen lassen oder den man da halt nicht außen vor lassen darf, ist, dass der Anteil natürlich auch an Trainerinnen im deutschen Fußball immer noch sehr, sehr gering ist.
Genau.
Und das ist ja eher ein Thema. Also ich glaube schon, dass auf dieser höchsten Stufe, dass da schon auch genügend sind. Aber das Problem ist, es sind halt insgesamt einfach zu wenig. Das
Genau.
ist ja das Gleiche wie in der Schiedsrichterei. In einem Schiedsrichterlehrgang mit 20 Leuten sitzen, wenn es hochkommt, zwei Schiedsrichterinnen. Ja, und das ist in den Trainerlehrgängen, wenn ich lese, dass nur 23% aller Übungsleiter und Trainer weiblich sind im deutschen Fußball, ist das ja schon. Also dann sieht man ja auch, warum es unter Umständen so sein kann, dass es eben immer noch auch im Frauenfußball sehr viele Männer gibt. Weil
Genau.
es eben, leider Gottes, immer noch zu wenig Frauen auch gibt, die das halt machen wollen und werden. Ja. Und
Genau,
da
und
müssen wir hin.
genau deshalb finde ich das so wichtig, das so groß zu machen, weil das auch ein Vorbildthema ist. Und ich glaube, wir zwei alten, weißen, privilegierten Männer machen uns das eh viel zu wenig klar. Also wir zwei beide wahrscheinlich schon noch mehr als eine ganze Menge andere Leute so, aber ich glaube, das spielt wirklich eine riesengroße Rolle, wenn du jetzt, naja, wenn du jetzt sozusagen. Ich tue mich da ein bisschen, ich finde das fast anmaßend, sozusagen jetzt diese Perspektive zu übernehmen, aber ich könnte mir schon vorstellen, wenn du jetzt ein Mädchen oder eine Frau bist, junge Frau bist, sozusagen also die da auch Bock drauf hätte, kann das echt was machen, nochmal, wenn man sieht, okay, da hat es jetzt, also ne, die hat es jetzt halt geschafft, kann sich dafür ein paar Spiele auf die Bank setzen, dann kann ich das auch schaffen. Und ich glaube,
Ja, absolut.
dass das eine Riesenrolle spielt, mehr als wir beide uns das überhaupt klar machen können, weil wir sozusagen eine ganz
Absolut.
andere Lebensrealität haben, weißt
Absolut. Aber auch
du?
da
So.
bleibe ich dabei, das hätte man vor 2 Jahren schon machen müssen.
Ja, aber man muss das
Als man
ständig machen, finde ich.
Sabrina Wittmann zur Cheftrainerin gemacht hat, da hätte man schon ganz
Genau.
anders auf diese
Genau.
Thematik gucken müssen,
Genau.
als man das jetzt, ist überhaupt 2 Jahre zu spät. Ist schön, dass es so ist, aber es kommt 2 Jahre zu spät. Weil mit der Sabrina Wittmann diese Situation einfach da ist, die ist davor, wenn die jetzt die nächste Saison dort als Trainerin, jetzt martialisch gesagt, überlebt, dann ist sie neue Rekordtrainerin in Ingolstadt. Ich meine, es ist Ingolstadt, ja, alles gut, aber auch das ist ja eine Sache, das muss doch erzählt werden.
Eigentlich muss das
Ja?
erzählt werden, ja.
Das muss
Das
doch
ist so.
erzählt werden. Und
Das ist
da
so.
geht es halt komplett unter, nur weil es Ingolstadt und dritte Liga ist. Und jetzt, weil es ein Bundesligist ist, Schrott Union, macht man da ein Riesenthema draus. Was ja auch, du hast vollkommen recht, was ja auch gut und richtig ist. Aber ich ärgere mich da wieder,
Verstehe ich, ja.
dass die Sabrina Wittmann da überhaupt keine Erwähnung findet in der Thematik.
Na.
Und die ist ja in der Thematik auch jetzt schon, ich sag mal, wie sagt man, wenn man jetzt nicht in der zweiten Liga festspielt, was ist man dann?
Zweitliga festgespielt? Ich habe keine
Nee,
Ahnung.
oh Mensch, oh, mir fällt der Begriff jetzt nicht ein.
Ich habe keine Ahnung, was du sagen willst.
Gestandener Zweite, sie ist ja nun auch schon
Ach
eine gestandene
so.
Trainerin dort. Ja? Also
Naja.
mal nicht, naja, machst du mal 2 Spiele, dann gehst du wieder in ein anderes Amt, dann holen wir dich nochmal für 3 Spiele, sondern die ist ja dort Cheftrainerin seit
Dann
2024.
gebe ich dir Brief und Siegel drauf, steigt Ingolstadt in die zweite Liga auf, ist das eine größere Geschichte. So,
Ja,
das ist
aber.
halt Kacke. Also klar, sind wir uns einig. Das ist scheiße. Müsste unabhängig
Ja,
davon, wo die spielen, müsste man das erzählen. Ja. Ja.
eben aus dem Grund, den du gerade gesagt hast, um eben Mädchen und junge Frauen vielleicht dazu zu bringen, zu sagen, Mensch, Trainerschein wäre vielleicht was Cooles für mich. Ja?
Genau.
Da hast du ein schönes Beispiel. Da kannst du sagen, seit 2 Jahren ist er dort. hat ihren Trainerschein jetzt gemacht, Vertrag wurde verlängert, geht jetzt in ihre dritte Saison dort als Trainerin, als Cheftrainerin und eben hat es dann aus einer Interimsposition heraus geschafft, dort Cheftrainerin zu werden, hat die Leute überzeugt und ist dort seit 2 Jahren Cheftrainerin. Ist doch geil.
Absolut.
Erzählt doch diese Geschichte verdammt nochmal. Ja,
Genau,
also.
genau. Ja. Naja, wir haben das jetzt gemacht. Haben unseren kleinen also Beitrag dazu auf jeden Fall auch geleistet. Alles cool. Das waren meine sonstiges Themen, die wir hier in der Liste haben. Es ist spät und ich bin sehr müde. Deshalb wäre ich sehr dafür, dass wir entweder nur kurz quizzen oder nächste Woche wieder quizzen. Aber wie ich dich kenne, bestehst du bestimmt auf Quizze, oder?
Ja, ich bitte dich.
Na denn, machen wir aber schmal heute.
Ich
Wenig.
verstehe die Frage gar nicht. Ne, wir machen nicht 5, wir machen 4.
Und machen drei.
Nein,
Also,
machen wir 3. Ja.
los.
Dafür suche ich die aber auch aus.
Ne, machst du ja sowieso immer, oder? Ich habe eh
Nee,
immer gedacht.
ich hab die einfach vom Stapel oben
Ach
runtergenommen.
so,
So
alles klar.
wie sie gerade kamen. Also da habe ich jetzt nicht irgendwie
I see, I see.
was gemacht. So, warte, ich muss mich hier bloß ein bisschen heller machen. Indem ich mit meinem Monitor jetzt ein weißes Dokument öffne, weil ich hier
Geil.
Licht aus habe. So. Also, dann gucken wir mal, was haben wir denn da? Nee, die machen wir heute nicht, die machen wir heute auch nicht. Machen wir die hier.
Mal los.
Der mit der Eckzahne tanzt. Oft kopiert, nie erreicht. Roger Miller, eigentlich Albert Roger Mo Müller, war einer der größten afrikanischen Spieler aller Zeiten. Seine Tore feierte er stets mit einem Makossa-Tanz an der Eckfahne, der an einen Lambada erinnerte. Bei welcher WM führte er die unbezähmbaren Löwen aus Kamerun bis ins Viertelfinale?
94.
Ich sag 90.
Ich sag 94.
Und wem war seine Nominierung zu verdanken?
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Okay,
Muss
wissen wir
passen.
beide. So, Roger Miller war einer der großen Stars der WM 1990 in Italien und mit
Ach, geh
38
doch weg.
Jahren der zweitälteste Spieler des Turniers. Mit jeweils 2 Toren gegen Rumänien und Kolumbien führte er Kamerun sensationell ins Viertelfinale, wo gegen England nach einem 2:3 nach Verlängerung Endstation war. Er ist dann auch dort zum zweiten Mal Afrikas Fußballer des Jahres geworden. Und bei der WM 94 gegen Russland wurde er bis zum heute ältesten WM-Torschützen aller Zeiten.
Ah, siehst du, aber irgendwas war mit WM94 und Mila, das hatte ich schon noch im Kopf.
Oh Gott, jetzt wird's. Oh Gott, das kann nur peinlich werden. Kameruns russischer Trainer Valery Scheiße, keine Ahnung.
Gesundheit.
Wollte Miller eigentlich zu Hause lassen und nahm ihn erst auf Geheiß von Kameruns Präsident Paul Biya in den WM-Kader auf. Ja, so war das damals.
Ja.
Da haben andere noch entschieden. Ne?
Richtig.
So, das klingt auch ganz gut. Das erste WM-Finale.
Boah,
Im
Uruguay,
Finale
oder?
der ersten Fußball-Weltmeisterschaft 1930 standen sich Argentinien und Gastgeber Uruguay gegenüber. Zur Halbzeit lag Uruguay mit 1:2 zurück, gewann jedoch mit 4:2. Welche Veränderung hatte den Ausschlag gegeben? A. Es wurde ein schwererer Ball benutzt. B. Uruguay wechselte alle 10 Feldspieler aus. Oder C. Der uruguayische Fußballverband verdoppelte in der Halbzeitpause die Siegprämie.
Ich glaube C, weil Wechsel ging da noch nicht. Das wurde ja später
Genau.
irgendwie erst eingeführt. Und mit dem schwereren
C
Ball
sowieso nicht.
kann ich mir nicht vorstellen. Also
Na, genau.
C.
Ich würde auch sagen C. Und unter welchem körperlichen Handicap litt der Siegtorschütze Hector Castro?
Das
Auch.
weiß ich nicht.
Ich auch nicht. Aber das lernen wir ja gleich. Die Mannschaften konnten sich im Vorfeld des Finales nicht auf einen gemeinsamen Spielball einigen.
Ach, guck
Deshalb
an.
entschied die FIFA auf Vorschlag des belgischen Schiedsrichter John, ja, vergiss es, dass in der ersten Halbzeit ein argentinischer und in der zweiten Halbzeit ein Uruguayer Ball zum Einsatz kommen
Ach, guck
sollte. Der
einer an.
schwere Ball aus Uruguay brachte schließlich die Wende zugunsten des Gastes. Geil.
Ist das geil.
Ach Mensch, das war
Das
mal.
waren
Oh,
Zeiten. Ja,
das war
ja,
Zeit.
ja. Da war
Mega.
so, hast du, da war so, komm, wir gehen kicken, wer bringt einen Ball mit? So
Ja, so ungefähr. Geil.
ungefähr. Geil.
Der nur 1,69 große Siegtorschütze Hector Castro hatte als 13-Jähriger infolge eines Unfalls seinen rechten Unterarm verloren.
Oh.
Und wurde als Stürmerster El Divino Manco, keine Ahnung, der göttliche Einarmige genannt. So, eine haben wir noch. Was nehmen wir da? Ach, guck mal, weil wir das Thema Frauenfußball gerade hatten.
Na los.
Kämpferin auch neben dem, also Frauen im Fußball, so rum. Kämpferin auch neben dem Platz. Megan Rapinoe gehört zu den wohl auffallendsten Figuren im Weltfußball. Sie nutzt ihre Popularität, um für Gleichberechtigung und gegen Rassismus zu kämpfen. 2016 protestierte sie mit anderen Sportlerinnen, indem sie sich A. die Haare färbte, B. die Nationalhymne nicht mitsang oder C. vor dem Spiel niederkniete.
2016. Ah, Megan Rapinoe. Ja, die hat gefärbte Haare.
Das, der Meinung bin ich auch, ja. Also A würde ich jetzt nicht sagen, weil das ist jetzt, glaube ich, nichts, was irgendwie.
Nee, ich überlege gerade, wann das mit dem Kaepernick war.
Ja, das ich glaube, das war die Zeit. Ich hätte nämlich auch gesagt C.
Ich würde auch sagen, die Kniete.
Ja, würde ich auch sagen. Und mit welchem europäischen Club verlor sie 2013 das Finale der Champions League gegen den VfL Wolfsburg? Ach du grüne Neune.
Lyon.
Lyon? Okay, ich sag, ja, Lyon würde ich auch. Ich sag Arsenal. So was anderes haben. Die zweifache Weltmeisterin, Olympiasiegerin und Weltfußballerin des Jahres 2019 weigert sich seit Jahren, die amerikanische Nationalhymne mitzusingen. Schon
Ah, oh, ey, wir haben keine
2012.
Ahnung.
Schon 2012, ja gut, das sind ja, das ist, sag ich mal so, Wissen, was man nicht unbedingt haben muss, aber haben kann. Krass. Schon 2012 machte sie ihre Homosexualität öffentlich und wurde für ihren Kampf um die Menschenrechte von US-Präsident Joe Biden mit der Medal of Freedom ausgezeichnet. Und du hast recht, das Finale verlor sie im Trikot von Olympique Lyon, nachdem sie kurz zuvor einen Halbjahresvertrag beim damaligen französischen Meister unterschrieben hatte. Nachdem ihr Club in der Folgesaison bereits im Achtelfinale an Turbine Potsdam scheiterte, beendete Megan Rapinoe ihr europäisches Gastspiel und kehrte 2014 in die USA zurück.
Ich glaube, die ist mit Sue Bird zusammen und Sue Bird ist eine ziemlich legendäre WNBA-Basketballerin sozusagen.
Okay.
Wenn ich da nicht ganz falsch bin, aber vielleicht, also weiß ich nicht genau, aber ich meine ja, meine, das ist so coole Person. Na krass, cool, haben wir wieder was gelernt, ist doch super. Das hat sich doch wieder massivst gelohnt. So, wir laufen jetzt hier übrigens zum Saison auf Saisonende hin und ich sehe, ich muss 20 Phrasen auf dich aufholen und wir müssen hier noch ordentlich reinhauen. Hörerinnen und sonstige Spenden. Ah nee, das hat sich jetzt nochmal, Mensch, das habe ich gar nicht erzählt. Warum habe ich denn das eigentlich nicht erzählt? Doch, das habe ich erzählt, ne? Dass wir eine Phrasenschweinspende nochmal bekommen haben vom Konstantin.
Nee, hast du nicht erzählt, aber ist nicht schlimm.
Aber das bereite ich nochmal auf, erzähle ich nächste Woche nochmal ordentlich. Weil ich mir das jetzt gerade so zuschoss, weil dieser Betrag hier nicht stimmen kann. Nee, aber da müssen wir noch ein bisschen was machen, dass wir da wieder ein bisschen was, den Phrasenklingelbeutel ein bisschen füllen. Und dann, genau. Dann da schon nochmal einen kleinen Fund, kleinen Grundstock haben. Und dann mal gucken, was wir mit dem Geld machen, was wir dann hoffentlich eventuell vielleicht einspielen. An der Stelle könnte ich ja schon mal wieder ankündigen, dass wir natürlich auch wieder diese Saison nach Phrasenpatinnen und Phrasenpaten suchen, die also bereit wären, unsere Phrasenschwein-Phrasen so sozusagen mit mindestens 1 Euro pro Phrase zu vergolden, um dann einen großen Topf zu füllen, aus dem wir dann hoffentlich wieder vielen oder einigen Organisationen in Magdeburg was Gutes tun können. Genau, also gerne melden, falls ihr da Fragen habt oder so oder da gerne mitmachen möchtet, dann meldet euch gerne bei mir. Ich werde das bestimmt jetzt in den nächsten Folgen immer nochmal so ein bisschen hier verkaufen, damit wir da eben eine schöne Summe am Ende wieder zusammenbekommen. Genau. Ansonsten, Thomas, würde ich sagen, wir lassen austrudeln für heute. Treffen uns dann nächste Woche Mittwoch wieder, um ja, das Düsseldorf-Spiel zu besprechen. Da bin ich wirklich, wirklich gespannt, wie das dann wird und in welcher Stimmung wir dann sind. Und dann geht es wirklich hardcore auf den Endspurt zu. Dann sind wir schon bei den 30ern, ne? An den Spieltagen. Ist doch jetzt Spieltag 30.
Das ist der
Dann,
30. Ja.
genau, fantastisch. Juti, ansonsten alle NBA-Playoffs gucken in der Zwischenzeit. Gestern gab es ein cooles Play-in-Spiel, was man, glaube ich, ja, sich angucken kann. Mit Beteiligung der Charlotte Hornets. Gesehen habe ich es noch nicht. Ich habe das Ergebnis gesehen und den Spielverlauf und ich glaube, das lohnt sich, das zu gucken, wenn vielleicht auch nur das letzte Viertel. Genau, und ansonsten am Samstag alle, die können, ins Stadion schön den FCM unterstützen und dann klappt das wahrscheinlich auch mit den 3 Punkten. Berühmte letzte Worte deinerseits noch, bevor ich das Outro spiele? Nicht. Dann, ja, vielen Dank fürs Zuhören heute und wenn ihr mögt, schaltet gerne nächste Woche wieder ein und dann haben wir wieder so ein bisschen Hörstoff für euch und mal gucken, ob ich das nachher hier in der Endbearbeitung noch unter 2 Stunden gedrückt kriege, die Folge. Deswegen machen wir jetzt auch Schluss. In diesem Sinne, haut rein, bis nächste Woche. Tschö.
Tschüss.
Niemand kann